Heute Nachmittag wollen wir mit einer neuen Serie beginnen, und zwar der Prophet Sacharja Vers für Vers betrachtet. Vor Jahren haben wir in Herznach an den Bibelstudentagen alle 12 kleinen Propheten durchgearbeitet, aber das war zur Hauptsache in der Übersicht. Und ich habe da auch schon eine Übersetzung abgegeben zu den kleinen Propheten, die ich jetzt hier im Skript, das ausgeteilt worden ist, wiederfindet. Jetzt in diesem Skript ist es ab Seite 4. Man kann übrigens alle 12 kleinen Propheten runterladen auf meiner Homepage www.rogelibi.ch. Unter Propheten kann man die kleinen Propheten runterladen, und da hat man diese Übersetzung. Der größte Teil des Textes der 12 kleinen Propheten ist Poesie. Also im hebräischen Text in Verszeilen verfasst. Aber in den meisten Bibelübersetzungen kommt das im Textsatz nicht zur Geltung. Das kann man gut verstehen. Es ist nämlich im Alten Testament ein Drittel des Textes ist Poesie. Und wenn man das so setzt, dass jede Verszeile für sich steht, dann braucht natürlich das Alte Testament viel, viel mehr Seiten. Das ist auch ein Kostenproblem. Aber wenn man auf diese Verszeilen achtet, versteht man den Text automatisch schon viel besser. Und darum, wenn wir jetzt dieses Skript durcharbeiten und dann auch ab Seite 2 die Stichworte zu jedem Kapitel, heute haben wir vorgesehen, Kapitel 1 bis 3 durchzuarbeiten, dann kann man immer wieder Bezug nehmen ab Seite 4, wo man die Übersetzung hat, und da können wir uns auf diese Übersetzung einigen und gemeinsam abstützen. Es gibt dann Texte, wo es nicht poetisch ist, und da habe ich einfach den normalen Flattersatz, wie man das nennt, wenn es nicht bündig ist, aber doch durchgezogen, habe ich den Flattersatz so stehen lassen. Ich lese Sacharja 1, Abvers 1. Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, da geschah das Wort des Ewigen zu Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten, indem er sprach. Man merkt, das ist noch keine Poesie, das ist nur die Einleitung. Und jetzt kommt der erste Teil, Aufruf zur Buße, alles in Verszeilen. Erzürnt war der Ewige über eure Väter mit Zorn. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Ewige der Heerscharen. Kehrt um zu mir. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Und so werde ich zu euch umkehren, spricht der Ewige der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, zu denen die früheren Propheten geredet haben, indem sie sprachen, so spricht der Ewige der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen. Doch sie hörten nicht und merkten nicht auf mich. Spruch des Ewigen. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie etwa in Ewigkeit? Doch meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, geboten habe, haben sie nicht getroffen, eure Väter? Da kehrten sie um und sprachen, so wie der Herr der Heerscharen plante, uns zu tun, gemäß seinen Worten und gemäß unseren Taten, also hat er mit uns getan. Zunächst mal bis hierhin. Ein paar Bemerkungen zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Die babylonische Gefangenschaft der Juden endete im Herbst 539 vor Christus. Da haben die Babylonier ihre Niederlage erlebt. Die Perser und Meder haben Babylon erobert unter der Oberherrschaft von König Kyros. Gleich nach dieser Eroberung im Herbst des Jahres hat Kyros ein Heimkehredikt herausgegeben. Das kann man in Esra 1 nachlesen. Der König gibt den Juden in der babylonischen Gefangenschaft die Erlaubnis, sie dürfen wieder heimkehren in das Land ihrer Väter, das von da an eine persische Provinz war. Und sie bekamen den Auftrag, sogar den Tempel wieder aufzubauen. In der Folge gingen Tausende von Juden aus der Gefangenschaft nach Hause. Bereits 538 wird der Altar an der ursprünglichen Stelle auf dem Tempelplatz wieder aufgerichtet und sofort werden die Opfer wieder eingeführt. Das kann man nachlesen in Esra 3, Vers 3. Also das findet man alles zusammengefasst auf dem Skript im ersten Absatz. Im Jahr darauf, das wäre dann schon 537 vor Christus, wird der Grund des Tempelhauses gelegt. Esra 3, 8 und 10. Aber es gibt Widerstand der Feinde. Esra 4 berichtet darüber. Und dieser Widerstand der Feinde der Juden, und da spielten übrigens die Samariter eine ganz wesentliche Rolle, die wollten die Juden an diesem Wiederaufbau des Tempels hindern. Und die haben das schließlich geschafft, als dann ein späterer König dran war an der Macht. Das war Pseudo-Smerdis, so wird er in der Geschichte genannt. In Esra wird er genannt Artasasta. Aber bitte, nicht verwechseln mit dem Artasasta in Nehemia 2. Das ist ein anderer König, in der Geschichte bekannt als Artaxerxes Langhand, Longimanus. Aber eben dieser Pseudo-Smerdis, der gab dann einen Befehl heraus, Stopp, der Tempel darf nicht mehr gebaut werden. Und das führte zu einem Baustopp von etwa 2 Jahren. Aber das entscheidende Jahr ist das 2. Jahr von Darius, das in Esra 5 erwähnt wird. Da begannen 2 Propheten, Haggai und Zacharia, zu weissagen, zu prophezeien. Und die hatten den Auftrag, das jüdische Volk zu ermutigen, baut weiter am Tempel. Die Tatsache, dass dieser persische König gesagt hat, man darf den Tempel nicht bauen, das ist keine Basis, dass man nicht mehr baut. Wir sehen hier schon alttestamentlich das Prinzip, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 4 und 5. Und so haben diese beiden Propheten, die mit eigenen Händen als Vorbild vorangegangen sind, das Volk motiviert und sie begannen wieder aufzubauen. Und dann kam auch das Edikt dieses neuen Königs Darius, der auf Pseudo-Smerdis gefolgt war, der schließlich die Erlaubnis gibt, natürlich dürft ihr das. Und man hat in den Archiven nachgeforscht in Persien und gefunden, der große König Kyros hat ja damals höchstpersönlich die Erlaubnis verfügt, dass der Tempel wieder gebaut wird. Und so wird schließlich der 2. Tempel vollendet im Jahr 516 vor Christus, was beschrieben wird in Esra 6, 14 bis 15. Nun, wir haben hier in Zacharia 1 gelesen, im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius. Da ist eben dieser Darius Hystaspes gemeint, der auf Pseudo-Smerdis gefolgt war. Und die Fußnote in meinem Skript erklärt, Der regierte von 522 bis 486 vor Christus. Und damit ist das zweite Jahr eben das Jahr 520 vor Christus. Also das Jahr, in dem Haggai und Zacharia dem Volk Mut gemacht haben, voranzugehen. Der Tempel muss gebaut werden, das ist Gottes Gebot. Und Gottes Gebot steht über den Geboten der Menschen. Und in diesem bedeutsamen Jahr 520, da hat Zacharia all diesen prophetischen Dienst, den er getan hat, begonnen. Und wenn wir jetzt noch aufschlagen, Haggai 1, dann sehen wir, auch dieser Prophet hat sein Buch auf das gleiche Jahr datiert, aber vielleicht fällt uns was auf. Haggai 1,1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohne Jozadaks, dem Hohenpriester, also. Man sieht, das gleiche Jahr wie Zacharia 1, zweites Jahr des Darius, also 520 vor Christus. Aber der Monat ist anders. Haggai im sechsten Monat und Zacharia im achten Monat. Nun, ab Seite 2 findet man die Stichwörter zu den Kapiteln, Vers für Vers. Da habe ich noch erläuternd hinzugeschrieben, der achte Monat, das ist der Monat Cheshvan. Das entspricht in unserem Kalender Oktober, November. Das überschneidet sich da. Das heißt also, das war im Monat nach dem Posaunenhallfest, das am 1.7. gefeiert werden muss. Dann 10 Tage später kommt Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und wieder 5 Tage später beginnt das Lauhüttenfest. Also all diese Feste des Herrn nach 3. Mose 23, insgesamt 7. Ein Teil im Frühjahr mit Passa und so weiter beginnen die Frühjahrsfeste. Das geht bis Pfingsten und dann gibt es einen Unterbruch und dann schließlich im Herbst kommen die letzten Feste wie Posaunenhallfest, Yom Kippur und Laubhütten und dann ist aus. Also der achte Monat ist der Monat, in dem eigentlich das alles vorbei war. Jetzt fällt auf, Zacharia hat also nach diesem Festzyklus geweissagt, und Haggai, das war noch im sechsten Monat. Das war also gerade in dem Monat Elul, noch bevor das Posaunenhallfest, Yom Kippur und Laubhüttenfest stattgefunden hat. Einer vorher und andere nachher. Und was auffällt ist, als Haggai begonnen hat zu weissagen, macht ihr dem Volk einen Vorwurf. Ihr braucht eure Energie, um schöne Häuser zu bauen. Aber der Tempel steht einfach da. Als unvollendete, gewissermaßen Ruine. Kehrt um, sagt er ihnen, und setzt die Prioritäten richtig. Zuerst kommt das Haus Gottes und dann die privaten Angelegenheiten. Interessant, Haggai sagt nicht, ja, es ist eigentlich schon verständlich, aus politischen Gründen ist es sehr, sehr schwierig. Ihr habt ja von Persien her diesen Befehl bekommen, man darf nicht bauen. Und dann kann man verstehen, dass ihr dann eben die Zeit ausnutzt, um eure schönen Häuser zu bauen. Nein, nichts davon. Er sagt einfach, ihr setzt die Prioritäten falsch. Und hat so eine Ermahnungspredigt gehalten. Und das Erstaunliche ist, lesen wir mal Haggai 1, Vers 12. Nach dieser kurzen Predigt, Ermahnungspredigt von Vers 2 bis 11 heißt es: Und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Eine Predigt und das ganze Volk hört darauf und akzeptieren das und sind also so wieder ans Werk gegangen. Und jetzt versteht man natürlich, dann war das etwas ganz anderes mit diesem Posaunenhallfest am 1.7., dieser Yom Kippur und dann dieses Laubhüttenfest. Das war etwas ganz anderes. Sie hatten die Prioritäten wieder richtig gesetzt. Jetzt ist das Feiern in Gottes Gegenwart vorbei. Und jetzt kommt dieser Monat, Oktober, November, und Sacharja bringt seine Botschaft. Aber es ist nochmals, wie ich das überschrieben habe, in den Versen 2 bis 6, ein Aufruf zur Buße, eine Ermahnungsbotschaft. Und zwar sagt Gott, dass er erzürnt war über die Vorfahren. Er hat die Propheten zu ihnen geschickt, sie sollen umkehren. Aber sie haben nicht gehört, haben das nicht zur Kenntnis genommen. Und darum wird dann in Vers 5 gesagt: Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie etwa in Ewigkeit? Aber Gott betont, alle seine Worte, alle seine Beschlüsse, alles hat sich erfüllt. Das jüdische Königreich wurde von den Babyloniern zusammengeschlagen. Die Juden wurden in Massen deportiert nach Babylon. Es hat sich alles erfüllt und bewahrheitet. Und jetzt die Botschaft an diese neue Generation in Vers 6. Doch meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, geboten habe, haben sie nicht getroffen, eure Väter? Und wie ist die Reaktion? Da kehrten sie um und sprachen: So wie der Herr der Heerscharen plante, uns zu tun gemäß seinen Worten und gemäß unseren Taten, also hat er mit uns getan. Die akzeptieren diese Botschaft und stellen sich unter das Wort Gottes. Und die sagen: Jawohl, Gott war gerecht. In all diesen Katastrophen, die über unser Volk gekommen sind, Gott hat sich als gerecht erwiesen. Und es war richtig, wie er gehandelt hatte. Eindrücklich. Aber es gibt auch Fragen. Jetzt heißt es doch schon in Haggai 1, damals im Monat Elul, vor diesen drei Schlussfesten, da sind sie schon umgekehrt. Und jetzt heißt es nochmals, da kehrten sie um. Wir müssen das verstehen. Reicht es nicht, wenn sie damals schon Buße getan hatten? Aber man sieht, Haggai und Sacharja, ihre Dienste haben sich ergänzt. Haggai hat gewissermaßen eine Grundlage gelegt und es gab schon eine Umkehr, aber Sacharja hat dieses Werk in den Herzen noch mehr vertieft. Ja, man kann umkehren, aber irgendwie ist die Erkenntnis noch nicht so tief. Und durch die Botschaft von Sacharja wurde das, kann man sagen, noch tiefer in die Herzen eingesenkt. Und zwar, dass sie vollkommen Gott Recht geben, Gott die Ehre geben. Also diese begonnene Buße hat sich nochmals vertieft. Und dann werden wir sehen, in den weiteren Versen kommt Trostbotschaft. Ein Volk, das so in zwei Phasen eine gründliche Umkehr erlebt hat, wird nun ermutigt. Aber es gibt noch ein Problem. Man könnte sagen, ja, aber damals, 539 vor Christus, Esra 1, da gab König Kores diesen Erlass heraus: Ihr dürft heimkehren. Und was lesen wir dort? Es hatte eine Erweckung gegeben. Also, rund 20 Jahre vorher hat es da eine Erweckung gegeben. Ich schlage auf Esra 1. Und im ersten Jahr Kores, des Königs von Persien, das ist eben 539 vor Christus, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Kores, des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kores, oder Kyros, das Gleiche. So spricht Kores, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott. Ha Elohim, das heißt der wahre Gott. In Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber, mit Gold und mit Habe und mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Merken wir, es beginnt mit einer Erweckung im Herzen dieses Perserkönigs. Es heißt, Gott erweckte den Geist Kores, Vers 1. Aber jetzt möchte ich betonen, Vers 5 heißt es, und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Also Gott hat eine Erweckung bewirkt unter den Juden und die haben wieder gesehen, das Wichtigste ist, dass wir jetzt zurückkehren und dem wahren Gott wieder sein Haus aufbauen und den Gottesdienst wieder neu einrichten nach all diesen Jahren der babylonischen Gefangenschaft. Also, das war wirklich im wörtlichen Sinn des Wortes Gottes eine Erweckung. Aber jetzt sehen wir, keine 20 Jahre später gibt es durch Haggai und Zacharia wieder eine Erweckung. Was lernen wir daraus? Etwas, was wir eigentlich schon längst hätten wissen können aus der Bibel, nämlich schon aus den früheren Geschichten der Bibel, insbesondere durch das Buch Josua und Richter, eine Erweckung dauert nie länger als 20 Jahre. Also es ist so, da gibt es einen Neuaufbruch unter dem Volk Gottes, aber das geht üblicherweise sehr bald wieder abwärts. Und was braucht es dann? Ein neues Erwachen. Und das hat Gott durch Haggai und Zacharia bewirkt. Und zwar auch da in zwei Phasen. Also Haggai hat bereits einen ganz wesentlichen Anfang ausgelöst und Zacharia hat ihn unterstützt und dieses Werk der Erneuerung in den Herzen noch vertieft. Und darum haben wir also hier am Anfang des Prophetenbuches als Einführung einen Aufruf zur Buße. Und was dann folgt, ist ein zweiter Teil. Acht Nachtgesichter. Auf Seite 1 im Skript findet man den Titel zum Aufbau des Buches. Der Titel, das ist 1.1, wo das Buch datiert wird und erklärt wird, wer das geschrieben hat. Und dann kommt eben erstens Einführung, Aufruf zur Buße und zweitens 8 Nachtgesichter. Und das geht bis zum Ende von Kapitel 6. Und zwar sind diese 8 Nachtgesichter so aufgebaut, dass sie eine Spiegelstruktur aufweisen. Das erste Nachtgesicht, das bedeutet der erste Traum von Gott, den habe ich überschrieben mit Pferde durchziehen die Erde. 1, Vers 7 bis 17. Und dann, zweiter Traum, die Nationen werden gerichtet. Dritter Traum, Jerusalem wird beschützt. Vierter Traum, der Hohepriester wird gereinigt. Und dann der nächste Traum, da geht es darum, dass der Herrscher Zerubabel gestärkt wird. Und dann der sechste, das Böse wird gerichtet. Nummer 7, Jerusalem wird gereinigt. Und schließlich, achtens, Pferde durchziehen die Erde. Merkt man jetzt, der letzte Traum, Traum 8, Pferde durchziehen die Erde, das habe ich hier als A' bezeichnet, das spiegelt sich mit dem ersten Traum, hier A, Pferde durchziehen die Erde. Also die sind ganz eng verwandt, diese beiden Nachtgesichter. Und dann der zweite Traum, hier B1 genannt, die Nationen werden gerichtet. Das spiegelt sich hier mit B1, das Böse wird gerichtet. Dann B2, Jerusalem wird beschützt. Das spiegelt sich mit Jerusalem wird gereinigt. Und in der Mitte haben wir der Hohepriester wird gereinigt. Und das spiegelt sich mit der Herrscher wird gestärkt. Also wir finden da eine ganz wunderbare harmonische Struktur. Und diese Spiegelstruktur wird uns helfen, auch den Inhalt besser zu verstehen. Das sind nicht einfach Spielereien, sondern diese Spiegelstrukturen, die helfen wirklich beim Verständnis des Textes, wie wir dann noch sehen werden. Ich lese jetzt weiter in Sacharja 1 ab Vers 7. Also das erste Nachtgesicht Sacharjas. Pferde durchziehen die Erde. Am 14. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Schwat, im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten, indem er sprach. Ich sah des Nachts und siehe, ein Mann reitend auf einem roten Pferd, und er hielt an zwischen den Myrten, die im Talgrund waren. Und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sprach, was bedeuten diese, Herr? Und es sprach zu mir der Engel, der mit mir redete, ich will dir zeigen, was diese bedeuten. Da antwortete der Mann, der zwischen den Myrten anhielt und sprach, und er sprach, diese sind die, welche der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sie sprachen, wir haben die Erde durchstreift und die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. Da antwortete der Engel des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, bis wann wirst du dich nicht über Jerusalem erbarmen und über die Städte Judas, auf die du zornig gewesen bist, diese 70 Jahre? Da antwortete der Herr dem Engel, der mit mir redete, gute Worte, tröstliche Worte. Und es sprach zu mir der Engel, der mit mir redete, rufe aus, indem du sagst. Merken wir, das Schriftbild macht es klar, nach diesen Versen, die ich jetzt gelesen habe, die Prosa waren, also ganz gewöhnliche Sprache, kommt jetzt Poesie. So spricht der Herr der Heerscharen, ich eifere um Jerusalem, ja, um Zion mit großem Eifer. Und mit großem Zorn zürne ich den sorglosen Nationen, denn ich habe ein wenig gezürnt. Aber sie haben geholfen zum Bösen. Darum, so spricht der Herr, ich kehre nach Jerusalem zurück mit Erbarmungen. Mein Haus soll gebaut werden in ihr. Spruch des Herrn der Heerscharen. Und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe wiederum aus, indem du sagst, so spricht der Herr der Heerscharen. Es sollen noch überströmen meine Städte von Gutem. Und der Herr wird noch trösten Zion und er wird noch erwählen Jerusalem. Zuerst möchte ich noch ein paar Bemerkungen anbringen zu Vers 1 in Kapitel 1. Und zwar wird ja dort der Prophet vorgestellt unter seinem vollen Namen. Da geschah das Wort des Ewigen zu Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Iddos, dem Propheten, in dem er sprach. Warum haben wir hier drei Generationen, die erwähnt werden? Also Sacharja, ben Berechia, ben Iddo. In diesen Namen wird eigentlich die Botschaft des Buches Sacharja schon zusammengefasst. Sacharja bedeutet der Herr gedenkt. Und Berechia heißt der Herr, also Ja am Schluss, das ist die Abkürzung von Yahweh, der Ewige, der Herr segnet. Und Iddo heißt die bestimmte Zeit. Ja, genau das ist die Botschaft. Sacharja gibt uns einen Ausblick auf die Zukunft von Jerusalem. Nach allen traurigen Ereignissen, die über diese Stadt gekommen sind, schon vor Sacharja, und die noch über Jerusalem kommen werden, so zeigt Sacharja in den weiteren Kapiteln, am Schluss wird Gott diese Stadt auf eine ganz besondere Weise segnen. Und diese Stadt wird die wichtigste Stadt sein der ganzen Welt. Also Mr. Trump hat in einem gewissen Sinn mehr verstanden als die meisten Politiker der Welt, indem er doch irgendwie gefühlsmäßig gemerkt hat, dass diese Stadt etwas ganz Besonderes ist. Jawohl, und Sacharja zeigt uns warum. Das ist diese Stadt, die der Herr nie vergessen wird. Sacharja, der Herr gedenkt. Und Gott hat Pläne, diese Stadt in einer ganz besonderen Weise zu segnen. Berechia. Aber Gott hat seinen Zeitplan. Nicht dann, wenn die Menschen denken, sondern so, wie er es plant. Aber das Buch Sacharja gibt uns ganz viel Aufschluss eben gerade darüber, wie Gott gedenkt, wie Gott segnet und welche Zeit das sein wird. Das wird sehr eindrücklich und sehr detailliert in diesem Prophetenbuch uns mitgeteilt. Also wir haben gesehen, ab Vers 2, es gibt da einen Rückblick auf die Geschichte Israels, auf die Untreue und den Abfall, die Gottes Zorn herausgefordert haben mit der babylonischen Gefangenschaft. Und für die 10 Stämme davor schon die Wegführung in die assyrische Gefangenschaft. Nun, ab Vers 3 sehen wir einen Aufruf an die Zeitgenossen Zacharias: Wenn ihr umkehrt, werdet ihr erleben, dass Gott sich zu euch bekennen wird. Das bedeutet, so werde ich zu euch umkehren. Also Gott wird sich zu denen bekennen, sich denen zuwenden, die zu ihm umkehren. Das ist ein Grundsatz, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wenn der Mensch sich zu Gott hinwendet, dann wird er erleben, wie Gott sich zu ihm wendet. Und dann Vers 4, da haben wir diesen Ausdruck, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Und gerade dieser Gottesname, der Ewige, also Jahwe, aber in der Synagoge spricht man diesen Namen aus Ehrfurcht gar nicht aus, sondern ersetzt einfach beim Lesen mit Adonai, Herr. In der Lutherbibel Herr mit Großbuchstaben. Aber hier steht also Jahwe und dann Zvaot, der Heerscharen. Also Adonai, Zvaot, oder man kennt das aus der Lutherbibel, Herr der Heerscharen oder der Herr Zebaot. Was heißt Zebaot? Also ich erkläre Zvaot. Das ist die Mehrzahl von Zava. Zava heißt auf Hebräisch Armee. Also die israelische Armee, die nennt man ja Zahal. Das ist eine Abkürzung. Z steht für Zava, Heer, Armee. Und dann H, das steht für Haganat, Verteidigung von Le Israel. Das ist ein Wort für Israel. Also die Zahal, die Konsonanten Z-H-L, bedeuten dass die Armee, das Heer der Verteidigung für Israel. Also Zava ist das normale Wort für eine Armee. Und Zvaot ist eben die Mehrzahl, Armeen. Und hier steht der Herr der Armeen, der Heerscharen. Und jetzt ist es wichtig, Folgendes zu verstehen. Zvaot, Heere in der Mehrzahl, wird in der Bibel verwendet, zum Beispiel für die Sterne. Ich war in 1. Mose. Am Schluss des Schöpfungsberichtes lesen wir, ich schlage auf, 1. Mose, Kapitel 1 beschreibt ja die ersten 6 Tage der Schöpfung und da geht es weiter in Kapitel 2 mit dem 7. Tag, Vers 1, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Das ist Zava, ihre Armee. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Nun, hier wird gesprochen über Himmel und Erde und all ihr Heer. Und hier bedeutet Heer die ganze Sternenwelt. Also Gott, der Heerscharen, bedeutet der Gott, der das ganze Universum mit allen Sternen und mit allen Galaxien, das sind ja Sternansammlungen in Spiralen, in seiner Hand hat. Es ist interessant, in den vergangenen Jahren hat man ja eine Kenntnis der tiefen Struktur des Universums erlangt, wie man das früher gar noch nicht gehabt hatte. Man hat ja herausgefunden, nicht wahr, unsere Erde, die um die Sonne kreist, zusammen mit anderen Planeten, das ist das Sonnensystem. Aber dieses Sonnensystem gehört in eine Galaxie hinein mit unzähligen Sternen, die sich so als Spirale um ein Zentrum kreist. Aber es gibt so viele weitere Galaxien, im Universum. Und zwar sind die nach einem bestimmten Plan aufgebaut. Ganz viele Galaxien bilden Supersysteme, und die sind an hohlen Platten angeordnet am Rand. Und dann hat man noch mehr die Tiefenstruktur versucht zu erforschen und hat gesehen, das ist sogar systematisch. Im ganzen Universum ist das so, dass immer solche Superhaufen von Galaxien an weitgehend leeren Platten am Rand angeordnet sind. Und so gibt es eine Struktur bis hin zum ganzen Universum. Aber nicht irgendwie zufällig, sondern es ist strukturiert, es ist geordnet. Und es ist echt ein Problem, warum es nicht eine Gleichverteilung der Galaxien gibt. Ich weiß, das hätte man erwartet aufgrund der Urknalltheorie, dass im Prinzip die Materie gleichmäßig so verteilt worden ist. Aber es ist nicht so. Warum diese hohlen Bereiche und am Rand diese Anhäufungen von Galaxien? Nun, im Prinzip ist es genau so geordnet wie eine Armee. Ja, da hat man die Sonne mit ihren Planeten. Und die Planeten selber sind wieder von einem oder mehreren Monden umrundet. Aber in unserer Galaxie gibt es ganz viele Sonnen, unzählige Sonnen. Und da muss man auch annehmen, dass die auch wieder Planeten haben. Und es gibt genügend Hinweise, dass das eben so ist, als Regelfall. Das sind also, wie in der Armee, das sind zuerst kleine Gruppen, sagen wir ein Kommandant mit ein paar Soldaten. Aber die gehören dann wieder zu einer größeren Einheit. Und diese größeren Einheiten gehören wieder zu größeren Einheiten. Und das geht so hinauf bis zu den Divisionen. Und genau so strukturiert ist das Weltall aufgebaut. Eben von den Sonnensystemen über eine einzelne Galaxie, dann eben diese Galaxien wieder zu Superhaufen. Und diese Superhaufen sind wieder strukturiert bis hin dann zum ganzen Universum. Es ist hierarchisch strukturiert. Und wer ist an der Spitze des Universums? Zuerst, wer ist an der Spitze all der Divisionen? Der General. In der Schweiz im Kriegsfall wird der General eingesetzt. Und wer ist an der Spitze des Universums? Adonai Tzvaot. Er hat alles in seiner Hand. Und dieses Universum ist von seinen Dimensionen her für den menschlichen Geist unfassbar. Also diese Größenordnung des Raums, mit diesen Zahlen kann man einfach jonglieren, aber keiner kann sagen, das verstehe ich. Aber man kann schon vernünftig darüber sprechen. Nur, man kann über höhere Sachen sprechen, als was man wirklich versteht. Und wir dürfen wissen, über dem allem steht der Gott der Bibel, der Herr der Heerscharen. Und der alles so vollkommen in der Hand hat, der hat auch unser persönliches Leben in der Hand. Und auch jedes Detail unserer Nöte und manche würden sogar sprechen von Schicksalen. Er hat es in der Hand. Auch den Zeitplan hat er in seiner Hand. Und er weiß, wann die Zeit kommt, um zu segnen. Und er vergisst nicht. Er vergisst nicht. Der Herr gedenkt. Und so ist es auch für Israel. Israel hat eine so schreckliche Geschichte hinter sich. Wenn man denkt, 2000 Jahre Verfolgung in aller Welt, 13 Millionen Tote seit dem Jahr 70. Wenn man denkt, was alles über dieses Volk gekommen ist im 20. Jahrhundert, es ist unfasslich. Und trotzdem, Sacharja sagt, der Herr gedenkt. Gott hat dieses Volk nicht vergessen. Es gibt zwar Leute, die sagen, Israel ist vorbei. Ja, die sagen das. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Gott hat Israel nicht vergessen. Sacharja, der Herr gedenkt. Berechia, er wird dieses Volk noch segnen. Aber er hat seinen eigenen Zeitplan. Iddo, zu seiner Zeit. Jetzt muss ich aber erklären, mit Zava haben wir noch nicht alles verstanden. Dieses Wort Zava hier wird in der Bibel auch verwendet für die Engelheere. Und zwar gibt es von den Engelheeren hunderte von Millionen Engeln. Und zwar lesen wir das in Offenbarung 5. Da sehen wir im Himmel den Herrn Jesus in der Mitte des Thrones und darum herum die 24 Ältesten und einen weiteren Kreis sind Engel. Und wir können das kurz aufschlagen. Offenbarung 5. Da steht in Vers 11, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Tausend mal tausend ist eine Million. Aber es heißt hier Tausende mal Tausende. Das sind Millionen von Engeln. Aber hier steht auch noch Zehntausende mal Zehntausende. Zehntausend mal Zehntausend gibt 100 Millionen. Aber es sind Zehntausende mal Zehntausende. Das heißt Hunderte von Millionen Engeln im himmlischen Tempel, im Allerheiligsten, um den Thron Gottes her. Und das sind die Engel, die nicht abgefallen sind. Ja? Das sind die Engel, die sich entschieden haben, Gott die Treue zu halten. Diese Engel werden übrigens genannt in 2. Timotheus die auserwählten Engel. Ja? Das sind nicht die, die schicksalsmäßig treu blieben, sondern jeder Engel musste sich selber entscheiden. Ja? Und die, von denen Gott schon im Voraus wusste, dass sie treu bleiben werden durch eigene Entscheidung, die hat er erwählt, seine Diener zu bleiben in alle Ewigkeit. Darum sind das die auserwählten Engel. Bei den Menschen ist das etwas anderes. Wir waren nicht direkte Geschöpfe in diesem Sinn wie die Engel, vollkommen geschaffen und dann konnten wir uns entscheiden, ob wir abfallen oder nicht. Ja? Sondern wir sind von sündigen Eltern in diese Welt hineingebracht worden. Wir sind als Sünder geboren. Aber darum gibt Gott jedem Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob er zurückkehren will oder nicht. Und diejenigen Menschen, die sich entscheiden, sie kehren zurück, das sind die Auserwählten. Nicht, weil sie schicksalsmäßig dazu bestimmt wurden, sie müssen einfach sich mal positiv entscheiden, sondern weil Gott wusste, das werden sie tun. Und die hat er auserwählt, um seine Kinder zu sein. Aber jeder wird vor die Entscheidung gestellt und er muss selber entscheiden. Das, was die Engel einmal getan haben, und das war definitiv. Der Abfall der Engel ist definitiv, darum werden die nie mehr zurückkehren. Hebräer 2 sagt, dass Gott sich des Samens Abrahams annimmt, aber die Engel führt er nicht hinaus. Das heißt, er greift nicht Engel, die abgefallen sind, um sie aus der Sünde wieder herauszuführen. Ist nicht nötig, weil ihre Entscheidung war damals definitiv, als ein Drittel abgefallen ist. Ich will damit nur sagen, also wir haben hunderte von Millionen Engeln da in Offenbarung 5 im Himmel, aber dazu käme noch ein Drittel der Engelwelt, die abgefallen sind nach Offenbarung 12. Ein Drittel der Sterne, die da mitgerissen werden von dem Satan, das ist ein Bild der Engel. Und es ist so, dass die Engel werden in Verbindung gebracht mit den Sternen. Darum werden Engel auch an gewissen Stellen, zum Beispiel Hiob 38, die Morgensterne genannt. Also Engel haben offensichtlich eine Beziehung zu diesen unzähligen Sternen im Universum. Die sind nicht einfach da um schließlich zum großen Teil gar nie von den Menschen gesehen zu werden. Ja, denn wenn man so entfernte Galaxien anschaut mit dem Fernrohr, man kann dann die Galaxien sehen, aber nicht die Einzelsterne. Das ist also das ist begrenzt, was man an Einzelsternen sehen kann. Also eine Großzahl der Galaxien, die wird nur wahrgenommen als Galaxie mit Hunderten von Millionen Sternen. Aber eben da besteht ein Zusammenhang mit der Engelwelt. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Adonai Tzvaot heißt, das ist der Gott, der die ganze Engelwelt, die treuen, die auserwählten Engel und die Abgefallenen in seiner Hand hat. Er bestimmt. Und wir sehen hier Hiob 1, auch was der Satan anbetrifft, Gott kann genau sagen, bis wohin er handeln darf und wo nicht. Er ist der Herr, der alles in der Hand hat und alles, über alles regiert. Aber damit haben wir noch nicht verstanden, was Adonai Tzvaot bedeutet. Es ist nämlich so, dass auch die Armeen der Nationen in aller Welt, die werden im Alten Testament auch Tzava beziehungsweise Tzvaot genannt. Das heißt also, Gott ist auch der, der alle Armeen der Nationen in seiner Hand hält. Und er kann die Armeen benutzen, auch für seine Ziele. Nur ein Beispiel. Als die Amerikaner schließlich im Zweiten Weltkrieg da zur Normandie kamen und dann aufs Festland kamen, das war ja eine ganz dramatische, unglaubliche Sache. Und da sind so viele Amerikaner umgekommen, aber die haben wichtig dazu beigetragen, dass schließlich das Nazireich in Europa zusammenbrechen konnte. Wer stand hinter all dem und hatte letztlich alles in der Hand? Das ist der Herr der Heerscharen. Aber dann kommt dazu, dass die Armee Israels, auch die wird in der Bibel vorgestellt als die Armee, die Gott in seiner Hand hat. Und das ist natürlich sehr aktuell, wenn man denkt an die israelische Armee heute, dass sie in Gottes Hand ist. Genauso wie alle Armeen der Welt, aber auch gerade diese Armee. Das ist der Herr der Heerscharen. Und jetzt wird das in Sacharja 51 Mal gesagt, der Herr der Heerscharen. Vielleicht hat einer gedacht, als ich am Anfang so vorgelesen habe, immer heißt es wieder, Spruch des Herrn der Heerscharen. Spricht der Herr der Heerscharen. Warum wird das so oft wiederholt? Damit wir immer wieder neu erinnert werden. Das ist dieser Gott, der das ganze Universum, die ganzen Engelmächte und auch alle Armeen der Welt, auch die Armee Israels in der Hand hält. Dieser Gott spricht hier zu uns und dieser Gott sagt, wenn ihr zu mir umkehrt, werde ich mich euch zuwenden. Und dieser Gott ist es, der hier zu Jerusalems Herzen spricht. Tröstliche Worte, gute Worte. Dann nochmals zu Vers 6. Ich habe im Skript noch aufgeführt. Die Prophezeiungen über die Vorfahren haben sich erfüllt. Wie gesagt, die Wegführung nach Assyrien, die Wegführung nach Babylon und so weiter und so fort. Und dann habe ich bereits erklärt in Vers 6, die Zeitgenossen Sacharjas kehren um und anerkennen Gottes Gerechtigkeit in all seinem Handeln. Also die machen Gott keinen Vorwurf, Gott hätte Fehler gemacht. Da sind so schreckliche Dinge geschehen in den Kriegen, gerade was die Babylonier den Israeliten angetan haben. Und trotzdem sagen sie, der Herr ist gerecht. Das ist die wesentliche Voraussetzung, damit man überhaupt das prophetische Wort verstehen kann. Wenn man Gott anklagt innerlich, dann hat man eine Blockade und wird auch nicht diese nachfolgenden Prophezeiungen, auch nicht diese Worte des Trostes, diese guten Worte verstehen können. Das war wirklich Basis. Durch Sacharja wurde das Anfangswerk der Umkehr, wie gesagt, vertieft und befestigt. Und jetzt kommen wir eben zum ersten Nachtgesicht. Das wird datiert auf Schwat, Monat Schwat. Da sind wir also schon ein bisschen weiter. Das ist jetzt Dezember, Januar. Und da haben wir dieses Traumgesicht. Vers 8. Er sieht einen Reiter auf dem roten Pferd. Wer ist das? Nun, wir erfahren in Vers 11, das ist der Engel des Herrn. Und das ist nun ganz wichtig, dass man versteht, wer diese Person ist. Auf Hebräisch, Malach Adonai. Malach ist das Wort, das kann man übersetzen mit Engel, aber es bedeutet im Hebräischen einfach ganz allgemein Bote. Wenn wir sagen Engel, dann verstehen wir darunter Geister, die Gott erschaffen hat als Diener, von denen ein Drittel abgefallen ist. Ja? Aber das Wort Malach ist weiter gefasst, denn es wird im Alten Testament auch verwendet für Boten, die ein König schickt. Zum Beispiel 2. Könige 1. Und dort übersetzt dann niemand Engel, sondern man übersetzt Bote. Das ist das gleiche Wort. Nun, Malach Adonai heißt einfach der Bote des Herrn. Nicht ein Bote des Herrn, sondern das Wort Malach ohne Artikel, verbunden mit dem Eigennamen Gottes Yahweh, das ist in der hebräischen Grammatik dann determinierend. Also das kann nie übersetzt werden mit ein Engel des Herrn, sondern immer der Engel des Herrn. Das ist Grammatik. Das ist einfach so. Wer ist dieser Engel des Herrn? Nun, wir schlagen mal auf 1. Mose 16. Das ist diese Geschichte von Hagar, die Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen hinausflüchtete mit Ismael. Und dann heißt es in 1. Mose 16, Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Also es ist nicht bei Arau, sondern das ist in der Nähe von Beersheba in der Wüste. Ja, aber hier, der Engel des Herrn, das ist Malach Adonai. Man könnte also übersetzen, und der Bote des Herrn fand sie. An der Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Ich gehe weiter, und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Eine sehr grundsätzliche Frage. Ja? Das ist eigentlich die Frage, die man den Menschen stellen muss in jeder Evangelisationsverkündigung. Woher kommst du und wohin gehst du? Ja, da war vor weit über 1000 Jahren kamen Missionare im nördlichen Europa und die haben den Barbaren gepredigt. Die waren da versammelt in einem Haus. Die Fackeln brannten an den Wänden und die Fenster waren offen. Und da kam ein Vogel rein, kreiste ein paar Mal und ging dann durch ein anderes Fenster wieder hinaus. Und dann haben die Barbaren gesagt, diesen Missionaren, die vom Festland Europas gekommen waren, wenn ihr uns sagen könnt, wir sind so wie dieser Vogel. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wissen nicht, wohin wir gehen. Der kam aus der Nacht und ging wieder in die Nacht hinaus. Wenn ihr uns sagen könnt, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann wollen wir Christen werden. Ja, das war so der Anfang der Mission im Bereich England, Irland. Und das ist diese Frage. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Diese Fragen diesen Fragen muss man sich stellen. Und dann heißt es, und sie sprach, ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael, Gott hört, geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört und er wird ein Wildesel von Mensch sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und angesichts all seiner Brüder wird er wohnen. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er sich hat schauen lassen. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lachai Ro'i. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Das heißt Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Ja, da heißt es, plötzlich in Vers 13, da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete. Und das ist Yahweh auf Hebräisch. Das heißt also, der Bote des Herrn ist der Herr. Der Bote Yahwehs ist Yahweh. Und so kann man das Alte Testament weiterlesen. Immer wieder kommt der Malach Adonai. Und es wird klar, er ist Gott. Nicht wahr? Als er den Eltern von Simson erscheint, in Richter 13, da ist es so dramatisch. Schließlich realisieren sie, wir haben Gott gesehen. Und der Vater von Simson sagt, wir müssen sterben. Seine Frau, die eine tiefere Herzensbeziehung hatte zu Gott, sagte, das kann nicht sein. Wenn Gott mit uns so geredet hat und einen Plan hat für uns, das kann nicht sein. Sie konnte ihn nicht begründen, warum sie nicht sterben würden, aber es war für sie klar, nein. Aber es war klar, sie haben Gott gesehen. Und noch deutlicher, es ist Yahweh. Das stellt natürlich eine ganz wichtige Frage, wie kann das sein? Der Bote des Herrn ist der Herr. Ja, dann gäbe es ja mehr als eine Person in Yahweh. Ja, da ist einer, der sendet, und da ist einer, der gesendet wird. Ja, natürlich. Und man kann es also im Klartext sagen, der Malach Adonai im Alten Testament, das ist immer der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, gesendet vom Vater. Und zu diesem Thema werden wir in Sacharja noch viel, viel mehr lernen. Es wird also in Kapitel 2 dann ganz dramatisch werden. Dort sehen wir ausdrücklich, Adonai Zvaot sendet Adonai Zvaot. Wie geht das? Wir werden das gleich noch deutlicher sehen. Also, aber jetzt hier geht es darum, dieser Mann, der reitet auf einem roten Pferd, das ist Gott selbst. Und zwar der Sohn Gottes. Und dann lesen wir in Vers 8, er hält an bei einer Myrte im Talgrund und hinter ihm waren weitere Pferde, rote, hellrote, weiße Pferde. Der Prophet weiß auch nicht, was das ist. Er stellt die Frage, was bedeuten diese, Herr? Und es sprach zu mir der Engel, der mit mir redete, ich will dir zeigen, was diese bedeuten. Wir werden sehen, in Sacharja immer wieder ist da ein Engel da, der wirkt gewissermaßen als Interpret. Er ist ein Engel, der Auftrag hatte, Sacharja Dinge immer wieder in den Visionen zu erläutern, zu erklären. Ich will dir zeigen, was diese bedeuten. Da antwortete der Mann, der zwischen den Myrten anhielt und sprach, diese sind die, welche der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Ja, jetzt müssen wir uns zuerst mal fragen, was bedeuten diese Pferde? auch das Pferd, auf dem der Engel des Herrn selber reitet oder der Bote des Herrn. Nun, in Offenbarung 19, Vers 11, da haben wir eine Prophetie über die Wiederkunft Christi als König der Welt. Und was lesen wir dort? Er reitet nicht auf einem roten Pferd, aber auf einem weißen Pferd. Offenbarung 19, 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes.
Ganz kurz etwas fragen. Ist zufällig ein Arzt oder eine Ärztin da drunter unter den Leuten? Niemand.
Gibt es keinen Arzt?
Dankeschön.
Keine Krankenschwester? Wenn Sie schnell helfen könnten. Ach so, braucht es keinen zweiten? Okay. Also hier in Offenbarung 19,11, der Herr Jesus reitet auf einem weißen Pferd. Und dann lesen wir noch weiter in Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und in Vers 16 wird er genannt König der Könige und Herr der Herren. Also damit ist klar, es ist Jesus Christus, der hier aus dem Himmel kommt, aber reitend auf einem weißen Pferd. Nun, in Psalm 18, das habe ich hier auch so vermerkt, Vers 11, da wird auch die Wiederkunft Christi beschrieben, von König David, ganz dramatisch und eindrücklich, und da heißt es, dass er reitet auf einem Cherub. Cherubim, das ist die Mehrzahl von Cherub auf Hebräisch. Cherubim sind ganz besonders mächtige Engel, die eine Aufgabe haben in Verbindung mit dem Thron Gottes. Also diese Engel direkt um den Thron Gottes her, die werden in der Bibel genannt Cherubim. Und nun wird also klar, wenn Jesus Christus kommen wird als König der Welt, wird er reiten auf einem Cherub. Und dieser Cherub wird die Gestalt haben eines Pferdes.
Nochmal kurz. Das ist Mami von der Lydia Vincenzo, oder wie? Ich weiß nicht genau. Sie hat sich verletzt.
Gut, dann fahren wir aber noch weiter. Es ist es so, Engel können in ganz unterschiedlichen Formen erscheinen. In Hebräer 1 lesen wir davon, dass Gott Engel macht zu Winden und zu einer Feuerflamme. Also Engel können in der Form von Feuer erscheinen oder sogar als Wind. Und weiter sehen wir die Cherubim zum Beispiel beschrieben in Hesekiel 1 als Gestalten mit Flügeln. Und die haben Gesichter wie ein Löwe, wie ein Adler, wie ein Stier oder ein Ochse und dann auch wie ein Mensch. Und wir sehen in der Bibel Cherubim beschrieben mit 4 solchen Gesichtern. Aber dann gibt es auch die Beschreibung von 2 solchen Gesichtern. Also die können in ganz verschiedener Form erscheinen. Und wenn wir zum Beispiel denken an die Beschreibung von Satan, der ja auch ein Cherub war, sagt Hesekiel 28. Er war ein schirmender Cherub, bevor er gefallen ist und zum Satan wurde. Und er wird beschrieben in Offenbarung 12 als ein feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Da sehen wir also, Engel können in ganz verschiedenen Formen erscheinen und eben auch als Pferde. Und jetzt sieht man zum Beispiel dieses Pferd Al-Burak, auf dem Muhammad angeblich von Mekka geritten sein soll. Das ist nicht nur Fantasie. In den Religionen werden manche Dinge aus der jenseitigen Welt aufgenommen, die es wirklich gibt. Also dieses geflügelte Pferd Al-Burak, das ist im Prinzip die Beschreibung einer Cherubim-Erscheinung. Ja, aber das rechtfertigt nicht die Religionen, nicht wahr? Man sieht auch zum Beispiel bei den Assyrern, findet man diese in den ausgegrabenen Palästen, findet man Cherubim-Gestalten mit Adlerkopf und mit Ochsenfüßen und so weiter. Das entspricht den wirklichen Erscheinungsformen von Cherubim, die wir auch in der Bibel bezeugt finden. Aber gute Nachricht für kleine Mädchen. Im Himmel gibt es Pferde. Nur, das sind Engel, intelligente Engel. Und wir sehen also, der Herr Jesus wird auf einem Cherub kommen und auch die Gemeinde, die Kriegsheere im Himmel, folgten ihm auf weißen Pferden. So wird die Gemeinde auch in Harmagedon erscheinen, auf dem Ölberg und so weiter. Also hier haben wir den Sohn Gottes, Zacharja 1, Vers 8, auf einem roten Pferd. Und hinter ihm sind dann drei Gruppen von Pferden, eben diese roten, hellroten und dann weißen Pferden. Nun noch ein Gedankenschritt und dann haben wir Wesentliches erreicht. Die Bibel erläutert, dass Engelmächte an den Spitzen der verschiedenen Nationen stehen. Zum Beispiel in Daniel 10, da kommt ein Engel zu Daniel, allerdings später, als er wollte. Er wurde 3 Wochen aufgehalten, sagt er. Und er sagt dann auch, warum. Das ist eigentlich sehr tröstlich, dass Engel auch zu spät kommen können. Aber es war auch ein wirklicher Grund da. Und zwar sagt er in Daniel 10, Vers 13, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich trug daselbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Also, er spricht hier von dem Fürst des Königreiches von Persien, der ihm widerstanden hatte, diesem Engel Gottes. Wer ist dieser Fürst? Das war eben nicht Kyros, der König von Persien, sondern das war ein Engelfürst an der Spitze von Persien. Der Engel sagt dann weiter in Vers 20, da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Aber wenn ich ausziehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Das ist der Engelfürst an der Spitze von Griechenland. Ja, jetzt wissen wir mindestens jetzt, wer hinter diesen Mullahs steht. Im Iran. Ja, das ist ein gefallener, böser Engelfürst. Und jetzt weiß man auch, wer steht hinter dieser Finanzkrise von Griechenland, wo so viel Veruntreuung an Geld dahinter steckt. Ja, das ist der Fürst von Griechenland. Und jetzt versteht man auch plötzlich Epheser 6, man hat das so oft gelesen, viel besser. Denn dort heißt es in Vers 12, denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. die Weltbeherrscher dieser Finsternis, Kosmokratoren, also die Herrscher über die Welt. Und jetzt versteht man auch, als der Teufel in der Versuchungsgeschichte dem Herrn Jesus sagt, das sind alle Königreiche der Welt. Mir sind sie gegeben und wem ich will, gebe ich sie. Nun, der Teufel wird in Johannes 12, 31 genannt, der Fürst dieser Welt. In 2. Korinther 4, 4 sogar der Gott dieser Welt. Also er steht an der Spitze all dieser gefallenen Engelfürsten, die eben an der Spitze der Nationen stehen. Es gibt Nationen, die wissen das und es gibt solche, die wissen das nicht. Ja, Atheisten, wie könnten die das wissen? Es gibt ja keine Engel in ihren Augen. Aber die sind trotzdem da. Und in Thailand zum Beispiel sieht man einen Cherub abgebildet auf allen amtlichen Dokumenten. Und er hat auch einen ganz bekannten Namen auf Thai. Die wissen, das ist der Engelfürst an der Spitze von Thailand. Sogar noch oben über dem König von Thailand. Ja, das ist so. Und diese Engelmächte spielen also eine ganz wichtige Rolle im Verlauf der Weltgeschichte. Wenn Nationen sich miteinander streiten, da sind, kann man sagen, in der unsichtbaren Welt, sind da Kämpfe in der Engelwelt, die sich da abspielen. In Offenbarung 12 zum Beispiel liest man, wie Michael und seine Engel, die ihm unterstellt sind, kämpfen gegen Satan und seine Engel. Und er, Michael, ist stärker und wird dann den Teufel definitiv aus dem Himmel hinauswerfen, sodass er keinen Zugang mehr hat zum Thron Gottes, um die Gläubigen zu verklagen. Also, Weltgeschichte ist eine Art wie Schach, aber auf zwei Etagen. Also, da muss man noch mehr Genie sein. Man muss schon ein Genie sein, um gut Schach zu spielen, auf einer Etage. Aber hier haben wir zwei Etagen, ja? Also das, was man in der Weltgeschichte so sieht, aber da gibt es eine zweite Ebene in der unsichtbaren Welt. Und jetzt versteht man, in der Vision sieht Zacharia den Sohn Gottes. Er ist Yahweh selbst. Adonai Zvaot, der alle Heere in der Welt hat, in der Hand hat. Und hinter ihm kommen drei Gruppen von Pferden und die stellen die nachfolgenden oder die in der Geschichte weiterfolgenden Weltreiche dar. Und zwar aus dem Buch Daniel kennen wir doch Kapitel 2 und 4, diese große prophetischen Übersichten über die vier Weltreiche. Das babylonische Reich zur Zeit von Daniel, dann sollte das medopersische Reich kommen, dann das griechische Weltreich von Alexander dem Großen und dann das römische Reich. Ja, aber jetzt hier in Zacharia sind wir nach der babylonischen Gefangenschaft. Diese 70 Jahre, in denen der Herr über Israel gezürnt hat, über Juda gezürnt hat, sind vorbei. Jetzt kommt die Zeit der tröstlichen Worte. Und darum haben wir nur noch drei Gruppen. Die roten Pferde, die stehen für das medopersische Weltreich. Und dann die hellroten für das griechische Reich, das nachher kommen sollte. Und die nächste Gruppe, die weißen Pferde, für das römische Reich. Ja? Und darum ist es interessant, wenn der Herr Jesus aus dem Himmel kommt, auf einem weißen Pferd, in Offenbarung 19, wird er dort beschrieben, wie er kommt, um das römische Reich der Endzeit zu besiegen. Ja, als der die wahre Gerechtigkeit bringt. Das heißt dort, er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Die Menschen kennen keine gerechten Kriege. Und die Römer haben ein Rechtssystem aufgebaut, das sie benutzten, um darzustellen, sie sind eine weiße Macht. Ja? Aber die wirkliche Gerechtigkeit wird erst kommen, wenn der Herr Jesus dann erscheinen wird. Ja, aber hier sitzt er auf einem roten Pferd. Und die erste Gruppe sind rote Pferde hinter ihm. Das stellt das persische Reich dar, das sich eben als ein Reich erwiesen hatte in der Anfangszeit, das pro Israel war. Kyros hat sich eben eingesetzt und das hat Gott bewirkt. Er hat den Geist des Kores erweckt, Esra 1, und zwar so, dass er die Juden wieder heimgehen ließ. Und darum reitet der Engel des Herrn auf einem roten Pferd. Das zeigt ihn als den Führer, der diese Befreiung durch die Perser und Meder in seiner Hand hatte, in seiner Führung. Also darum drei Gruppen, weil das Babylonische Reich, das ist schon vorbei. Und nun noch wichtig, der Bote des Herrn hält bei den Myrten im Talgrund. Warum das? Nun, die Myrte ist ein Busch mit sehr schönen weißen Blüten. Und die Myrte spielt eine ganz wichtige Rolle im Laubhüttenfest. Im Laubhüttenfest muss man ja jeweils einen Feststrauß bringen. Und der besteht aus vier Teilen. Wir können ganz kurz aufschlagen. 3. Mose 23. Da werden die sieben Feste des Herrn beschrieben und als siebtes eben das Laubhüttenfest, das alle Feste zusammenfasst und zu einem Höhepunkt vereinigt. Und dort steht in Vers 40, und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden. Und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen, sieben Tage. Sieht man vier Teile, Frucht von schönen Bäumen, zweitens Palmzweige, drittens Zweige von dicht belaubten Bäumen und viertens und von Bachweiden. Nun hat man im Judentum von alters her diesen Ausdruck Frucht von schönen Bäumen verstanden als Frucht von dem schönen Etrogbaum. Das ist eine bestimmte Varietät von Zitronenbaum. Und darum hat man als Feststrauß noch heute am Laubhüttenfest eine Etrogfrucht, eine Art Zitrone. Und die muss man auf dem Markt ganz sorgfältig auswählen, wenn da nur irgendetwas nicht schön ist, dann sagt man, nein, da will ich nicht, ich möchte diesen Etrog, ja? Und dann kommt dazu Palmzweige, das ist das Auffälligste, ein Palmenwedel. Und dann drittens kommt eben dazu Zweige von dicht belaubten Bäumen und das hat man verstanden als Myrtenzweige. Weil die Myrte ist ein ganz dichter Busch. Und dann ist klar, und dann kommt dazu die Bachweiden. Was bedeutet das? Am Laubhüttenfest muss man ja in Hütten wohnen, so wie die Israeliten während 40 Tagen in Hütten gewohnt haben. Und das erinnert an Gottes Fürsorge in diesen schwierigen 40 Jahren der Wüstenwanderung. Es war heiß und es gab unglaubliche Herausforderungen. Woher sollen wir Wasser haben? Woher sollen wir Essen haben? Aber Gott hat sie treu geführt. Und er hat auch Frucht in den Herzen derer, die ihm treu nachfolgten, bewirkt. Und zwar insbesondere ist da zu nennen Josua und Kaleb, die in diesen 40 Jahren dem Herrn treu nachgefolgt sind. Und dieser Etrog spricht von dieser Frucht, die Gott bewirkt, in den Seinen, die durch die Nöte hindurchgehen, aber ihm vertrauen und auf seine Fürsorge vertrauen. Dann die Palmzweige, die sprechen davon, wie Gott in der Wüste eben seine Freundlichkeit zeigte. Schon gerade nach dem Auszug aus Ägypten, 2. Mose 12, ja, kommt Israel unverhofft nach Elim. 70 Palmbäume waren da und 12 Wasserbrunnen. Also wirklich eine völlige Überraschung in all diesen Schwierigkeiten der Anfangsreise in der Wüste, plötzlich diese Erholung. Also eine ganz unverhoffte, unerwartete Freundlichkeit Gottes. Und so können wir das in unserem Leben immer wieder erleben. Da führt der Herr durch ganz schwierige Umstände und dann erleben wir wieder Elim. Und wir haben gar nicht darum gebetet und trotzdem seine Freundlichkeit. Und das wird ausgedrückt in diesem Palmwedel. Und dann weiter eben die Myrten. Als das Volk Israel nach der Wüstenwanderung ins verheißene Land kam, die Kanaaniter, die waren vor allem in den Tälern ansässig. Und da musste Israel, da wo sie die Kanaaniter nicht vertreiben konnten, insbesondere die Hügelkuppen besiedeln. Und sie mussten Wald roden. Damals war das Land Kanaan sehr stark bewaldet. Ganz anders, als wie wir das heute kennen. Ja? Wo man zu einem judäischen Hügel hat man ganz massiv aufgeforstet. Es ist wunderbar, dort zu spazieren. Aber eben, das war ganz dicht. Und da mussten die roden. Aber diese Myrten, die sprechen also von diesem wunderbaren Land, das Gott Israel gegeben hatte, um da nach diesen 40 Jahren der Schwierigkeiten zur Ruhe zu kommen. Und dann werden noch die Bachweiden erwähnt. Die findet man ganz ausgeprägt am Jordan, dort unten bei Jericho. Also gerade in dieser Gegend, wo Israel dann von den Gefilden Moabs mit Josua über den Jordan ging, um ins verheißene Land als erstes Jericho einzunehmen. Da, am Eingang stehen diese Bachweiden und die sprechen davon, Gott führt eben zur Vollendung. Er hat nicht nur begonnen mit dem Auszug, sondern er führt sie auch über das Tor. Wir haben am Schluss noch gesehen, was die Bedeutung der Myrte ist. Es ist ein Symbol des Landes Israel, eines Landes, von dem die Schrift ausdrücklich sagt, das Land ist gut. Eretz Tova, so heißt es im Alten Testament. Ein gutes Land und die Tatsache, dass der Bote, der Gesandte des Herrn, dort bei der Myrte hält, das zeigt, dass diesen Segen, den Gott Israel geben will, verbunden ist mit dem Land. Übrigens, Myrte heißt auf Hebräisch Hadas. Und wer kennt nicht den wirklichen Namen von Esther? Esther war ja als persischer Name ein Deckname, um die jüdische Herkunft zu verschleiern. Er heißt Stern, Star. Auf Englisch, ist verwandt mit Persisch Esther. Ja, Stern, aber ihr hebräischer Name war Hadassah, das heißt eben Myrte. Nun, in Vers 9 haben wir gesehen, ich lese nochmals, da wird eine Erklärung gegeben, was das alles zu bedeuten hat. Und da heißt es, da antwortete der Mann, der zwischen den Myrten anhielt, und er sprach, diese sind die, welche der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Das sind also diese drei Pferdegruppen. Und die entsprechen diesen drei Weltreichen, die ab der Zeit von Sacharja noch aktuell waren, nachdem Babylon abgedankt hatte, und die durchstreifen die Erde als Weltreiche, die das Sagen haben, eines nach dem anderen. Und dann lesen wir aber in Vers 11, und sie antworteten dem Engel oder dem Boten des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sie sprachen, wir haben die Erde durchstreift. Und die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. Mit der Eroberung von Kyros wurde ein Weltreich aufgebaut von Afrika, schließlich von Afrika bis nach Indien. Dieser riesige Bereich des medopersischen Weltreiches, das viel, viel größer war als das babylonische, wurde gewissermaßen eben ein Riesenreich aufgebaut, in dem Stabilität und Frieden da war. Und das wird hier eben ausgedrückt, wenn die Bericht erstatten, wir haben die Erde durchstreift und die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. Es war eine Zeit der Ruhe, der Stabilität und das jüdische Volk konnte zurückkehren ins Land, den zweiten Tempel wieder aufbauen und dann in der Folge sogar die Stadt Jerusalem unter Nehemia wieder aufbauen. Und da kommt dann eben Vers 12, da antwortete der Engel oder eben der Bote des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, bis wann wirst du dich nicht über Jerusalem erbarmen und über die Städte Judas, auf die du zornig gewesen bist, diese 70 Jahre? Ja, 520, 519 vor Christus, das war die Zeit von Sacharja, der Tempel war noch nicht wieder aufgebaut. Das kam ja dann erst 4 Jahre danach. Es ist also alles noch so im Anfangsbereich. Die Stadt Jerusalem war immer noch in Trümmern. Die sollte ja erst dann wieder aufgebaut werden unter Nehemia, was noch später war. Und darum diese Frage, bis wann wirst du dich nicht über Jerusalem erbarmen? Es gab einen Zorn, diese 70 Jahre. Und diese 70 Jahre, das bezieht sich wieder zurück auf diese klar festgelegte Zeit des babylonischen Weltreiches, das eine Katastrophe über das jüdische Volk brachte. Ich schlage auf, Jeremia 25, da haben wir diese eindrückliche Prophetie, dass die Zeit dieser feindlichen Macht Babel von Gott festgelegt ist auf 70 Jahre. Jeremia 25, 11. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen, das sind die Nationen im Nahen Osten rund um Israel her, werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen und an dem Land der Chaldäer. Ja, es waren genau 70 Jahre Babel. Man stellt sich vor, die assyrische Weltmacht vor Babels Weg zur Weltherrschaft, die assyrische Weltmacht musste den schwersten Schlag einstecken, 612. als Ninive fiel, wie das vorausgesagt war im Buch Nahum. Aber danach gab es noch weitere Kriege, aber um 609 war Assyrien endgültig besiegt und Babylon war Weltmacht Nummer 1. Aber das ging bis Herbst 539 vor Christus, als Kyros, Kores, mit den Armeen der Perser und Meder Babylon eroberte. Das waren genau 70 Jahre. Und in dieser Zeit mussten die Nationen Babel dienen, dem König von Babel dienen, und eben auch das jüdische Volk kam in die babylonische Gefangenschaft, übrigens ab 606. Die erste Belagerung fand ja statt, Daniel 1,1, im dritten Jahr Joachims. Das war das Jahr 606. Und dann haben wir noch Jeremia 29. Da steht in Vers 10, denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also hier nochmals 70 Jahre für Babel. Man beachte, nirgends steht, dass Israel, dass Juda 70 Jahre in Babel sein würde. Ab der ersten Belagerung, Daniel 1,1, bis zur Eroberung Babels waren es genau 67 Jahre. Aber es fiel eben in diese 7 Jahrzehnte der babylonischen Gefangenschaft hinein. Und dann möchte ich noch erwähnen Daniel 9. Und zwar sehen wir, wie der Prophet Bibelstudium macht. Der betagte Prophet, damals rund 80 Jahre alt, im ersten Jahr von Darius dem Meder, das war ein Unterkönig von Kores, da sind wir in Daniel 9, Vers 1, im Jahr 539 vor Christus. Das Jahr der Eroberung Babels. Und was lesen wir da in den Versen 1 und 2? Im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Chaldäer König geworden war. Im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Der hat also das Buch Jeremia bereits gehabt, als Gottes Wort, und hat gesehen, jetzt sind diese 70 Jahre vorbei. Also jetzt muss ein Neuanfang kommen. Und das war genau das Jahr, in dem dann Kores die Erlaubnis gab, geht zurück, bau den Tempel wieder auf. Und Sacharja ist also mittendrin in diesen ersten Jahren, die immer noch schwierig waren, des Wiederaufbaus. Und darum der Engel des Herrn, der Bote des Herrn, er setzt sich ein und sagt, Herr der Heerscharen, also der Gott, der alles in der Hand hat, bis wann wirst du dich nicht über Jerusalem erbarmen? Und dann kommt eben diese Antwort, Vers 13. Da antwortete der Herr dem Engel oder dem Boten, der mit mir redete, gute Worte, tröstliche Worte. Und es sprach zu mir, der Bote, der mit mir redete, rufe aus, indem du sagst. Und jetzt kommt diese Botschaft des Friedens, des Trostes. So spricht der Herr der Heerscharen, ich eifere um Jerusalem, ja um Zion mit großem Eifer. Ich habe da auf dem Skript vermerkt, zu den Versen 14 und 15, Gott musste Gericht über Israel bringen, wegen Sünde. Aber die Nationen sind in ihrer Bosheit über das Maß hinausgegangen. Die Nationen sollen dafür bestraft werden. Und darum heißt es hier in Vers 15, und mit großem Zorn zürne ich den sorglosen Nationen. Denn ich habe ein wenig, in der Fußnote habe ich erklärt, oder für eine kurze Zeit gezürnt. Aber sie haben geholfen zum Bösen. Das bedeutet also, Gott hat zwar die Babylonier benutzt als Zuchtrute für Israel, aber in ihrer Bosheit sind die Babylonier über das Maß hinausgegangen und haben sich verschuldet einem jüdischen Volk. Und Gott sagt, er ist zornig über diese Nationen. Und das bedeutet, dass Gott eben die Nationen bestraft für all das, was sie Israel angetan haben. Und darum, wir können die ganze Weltgeschichte so betrachten. Es ist so, wegen Judas Sünde und Götzendienst kamen die Babylonier und haben alles zusammengeschlagen. Aber sie sind über das Maß hinausgegangen und darum hat Gott dann die Meder und Perser benutzt, um Babylon zu bestrafen. In der weiteren Geschichte wird auch das Medo-Persische Reich unwürdig. Und auch sie haben sich an den Juden vergangen. Unter den Medo-Persen wäre es sogar fast zu einer totalen Auslöschung der jüdischen Nation gekommen. Unter Xerxes, in der Bibel Ahasveros, der Mann der Esther, da wollte ein gewisser Haman alle Juden im Persischen Reich, also von Afrika bis nach Indien, vernichten. Aber da hat Gott eingegriffen. Aber auch später wieder in der Geschichte haben die Perser sich an dem jüdischen Volk vergriffen und so wurden sie bestraft durch Alexander den Großen, der in einem sagenhaften Feldzug von 13 Jahren von Europa hier kommend über afrikanische Gebiete alles eroberte bis nach Indien und so das gesamte persische Reich seinem Reich einverleibte, sodass er schließlich ein Reich hatte in Europa, in Afrika und in Asien. Also sensationell, dieses Riesenreich von Alexander. Aber in der späteren Geschichte hat auch dieses Reich sich schwer verschuldet an dem jüdischen Volk und so kam ein anderes Reich, langsam von Italien aus, sich ausbreitend, haben die schließlich alles erobert und auch noch die letzten Reste des Alexanderreiches in der Schlacht von Actium 31 vor Christus sich einverleibt. Und so kam das Römische Reich an die Macht. Und so kann man durch die ganze Weltgeschichte weitergehen. Auch die Römer wurden wieder bestraft durch die Barbaren aus dem Norden und aus dem Osten. Und so geht das weiter bis ins 20. Jahrhundert. Als das Nazireich sich an den Juden vergriffen hatte, dann kamen die Amerikaner und da kam die Sowjetunion und das Reich wurde nach 12 Jahren in Staub und Asche gelegt. Und so geht die Geschichte weiter. Gott hat alles in der Hand und er sagt, mit großem Zorn zürne ich den sorglosen Nationen. Bei sorglos habe ich noch in der Fußnote vermerkt, das hebräische Wort bedeutet auch die sicheren Nationen oder die übermütigen Nationen. Denn ich habe ein wenig oder für kurze Zeit gezürnt, aber sie haben geholfen zum Bösen. Dann Vers 16, darum so spricht der Herr, ich kehre nach Jerusalem zurück mit Erbarmungen. Mein Haus soll gebaut werden in ihr, also in der Stadt Jerusalem. Das war eine Prophetie, die bedeutete, der zweite Tempel soll gebaut und auch vollendet werden. Was dann eben 516, 15 so erfüllt wurde. Esra 6, Vers 15. Ein paar Jahre nach diesen Worten. Und das wird auch noch was unterstrichen mit Spruch des Herrn der Heerscharen. Das ist der Gott, der alles in der Hand hat. Und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe wiederum aus, indem du sagst, so spricht der Herr der Heerscharen, es sollen noch überströmen meine Städte von Gutem. Und der Herr wird noch trösten Zion und er wird noch erwählen Jerusalem. Diese Worte gehen über die Erfüllung in der Zeit von Sacharja hinaus bis auf das endgültige Ziel von Jerusalem. Ganz in der Endzeit. Und das wird dann ausführlich in Sacharja, in den weiteren Kapiteln, noch verdeutlicht. Gott hat eine wundervolle Zukunft für diese Stadt, die so viel Elend sehen musste. Aber diese Zukunftsverheißungen für Israel, die werden vollständig erfüllt werden im tausendjährigen Friedensreich. des Herrn Jesus. Wir kommen zu Kapitel 2. Ich lese zuerst vor das zweite Nachtgesicht. Und ich erhob meine Augen. Und ich sah und siehe vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese? Wiederum ist ihm etwas nicht klar, ja? Er stellt immer Fragen. Das ist sehr wichtig, dass man Fragen stellt. Denn Gott gibt Antworten und so kommt man weiter. Man muss fragen. Das Wort Gottes wird ja in der Bibel selber verglichen mit dem Manna, diesem Brot aus dem Himmel, 2. Mose 16. Und was haben die Israeliten gesagt, als sie zum ersten Mal diese seltsame Speise von oben gesehen hatten? 2. Mose 16. Sie sind aus ihren Zelten gekommen und haben gesagt, Manhu, 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 alle haben gesagt, Manhu. Im Deutschen ist das übersetzt mit, was ist das? Wörtlich, was das? Man. Und darum hat man dieser Speise den Namen gegeben, Man. Und die griechische Aussprache Manna. Ja, also Manna, Man, ist einfach eine Frage. Was? Und so muss man die Bibel lesen. Man muss sorgfältig lesen, langsam, genau und sich ständig Fragen stellen. Und es hilft auch, wenn man Fragen aufschreibt und je nachdem, wenn man die Antwort nicht selber bekommt, auch solche, die die Antwort geben können, zu fragen. Und so kommt man weiter. Das ist grundsätzlich, darum heißt das Wort Gottes gewissermaßen Manna. Was ist das? Also, er sagt, was bedeuten diese? Und er sprach zu mir, diese sind die Hörner, die zerstreut haben Juda, Israel und Jerusalem. Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Und ich sprach, was zu tun kommen diese? Er stellt wieder eine Frage. Und er sprach zu mir, indem er sprach, diese sind die Hörner, die Juda zerstreut haben, so dass niemand sein Haupt erhob. Und diese sind gekommen, um sie zu erschrecken, um die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die das Horn gegen Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Nun, auf dem Skript, wo wir Vers für Vers durchgehen, habe ich geschrieben, was bedeuten die Hörner? Sie sind ein Symbol der Kraft. Wer das nicht glaubt, soll es mal versuchen mit einem Widder. Besser mit einem Widder als mit einem Stier. Aber beides würde zum klaren Ergebnis führen. Hörner sind ein Symbol der Kraft und der Macht. Nun, diese vier Hörner stellen die vier Weltreiche von Daniel 2 und 7 dar. Das, was jeder Jude damals schon aus dem Buch Daniel wissen konnte. Gott hat einen heilsgeschichtlichen Plan. Die Zeit der Nationen mit den vier großen Weltreichen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Das sind diese vier Hörner. Nun, Vers 2 sagt, dass diese Hörner Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben, gegen sie gewirkt haben. Und wirklich alle vier Weltreiche haben das Volk Israel angegangen und bekämpft. Alle sind an dem jüdischen Volk schuldig geworden. Und nun kommen hier Schmiede oder Werkleute. Das sind also Leute, die haben einen sehr gut funktionierenden Hammer, um die Hörner zu zerschlagen. Ja, Hörner sind zwar ein Bild der Macht, aber wenn man einen richtigen Schmiedehammer nimmt und auf die Hörner einschlägt, dann zersplittern auch die. Und das will bedeuten, Gott hat für alle Weltmächte wieder eine Macht, um sie zu bestrafen für das Unrecht, das sie an dem jüdischen Volk angetan haben. Man versteht wirklich die Weltgeschichte, wenn man die Verheißung an Abraham, den Stammvater von Israel, vor Augen hat in 1. Mose 12, 1 bis 3. Da Da sagt Gott zu Abraham, er soll aus seiner Vaterstadt hinausgehen. Und dann Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Stämme der Erde. Also Vers 3 sagt, die Geschichte wird so sein mit den Völkern. Wer Israel segnet, kommt selber unter den Segen Gottes. Wer Israel flucht, wird automatisch auch unter den Fluch kommen. Und das hat sich eben so bewahrheitet durch die ganze Geschichte hindurch, bis ins 20. Jahrhundert. Ich war, das Nazireich ist tosend, krachend, schrecklich zusammengebrochen 1945. Aber dann ging der Judenhass weiter im Nahen Osten. In Europa hat man in Bezug auf das jüdische Volk eine ganz deutliche Wende gemacht, aber im Nahen Osten ging das mit dem Judenhass voll weiter. Noch 1945 wurde die Arabische Liga gegründet. Warum? Um die Rochenlunte. Jetzt könnte es zu einem Judenstaat kommen. Jetzt könnte es sein, dass viele Nationen unter dem Schock der geöffneten Konzentrationslager auf die Idee kommen, wir setzen uns ein, damit ein Judenstaat in, was man damals so nannte, Palästina entsteht. Und darum wurde die Arabische Liga gegründet von 7 Gründungsnationen. Und zwar war dabei Irak, Jordanien, Saudi-Arabien, Jemen, Syrien, Libanon und Ägypten. Im Blick auf die Palästinenser haben sie diese Liga gegründet, und zwar damit verhindert werden soll, dass ein Judenstaat gegründet werden könnte. Aber 1948 ruft Ben-Gurion den Staat aus. Aber die haben angekündigt, wir werden den totalen Krieg machen. Und wirklich, 9 Armeen waren an den von der UNO vorgesehenen Grenzen massiert. Als die letzten Truppen der Engländer in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai aus dem Land hinausgingen, um dann den totalen Krieg zu eröffnen. Eine totale Übermacht. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Also es war menschlich völlig klar, wer gewinnen würde. Und übrigens, die Amerikaner, im letzten Moment wollten sie noch die Staatsgründung Israels verhindern. Nicht, weil sie gegen die Juden waren, sondern die dachten, das wird eine Katastrophe. Das können wir nicht zulassen. Man kann den Staat jetzt nicht gründen. Juden in damals Palästina sagten, diese Chance, wir haben 2000 Jahre darauf gewartet, das lassen wir uns nicht entgehen. Und es kam zum totalen Krieg. Aber nach einem Jahr war Israel auf Vormarsch mit Landgewinn. Und die ganzen Gegner wurden quasi besiegt. Aber es ging weiter. Man sagte sich, wir müssen das später nochmals machen. Die Sowjetunion rüstete auf und 1967 kam die Überzeugung auf, jetzt schaffen wir es, die Vernichtung Israels. Und so kam es zum 6-Tage-Krieg. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen 3 Fronten. Und die Übermacht war geschlagen. Unglaublich. Und man sagte sich, wir müssen das später machen. Und zwar ganz anders. Nicht mehr mit Vorankündigung, als Überraschungskrieg. Und das führte schließlich zu diesem schrecklichen Yom Kippur-Krieg von 1973. Das war ein totaler Überraschungsangriff am Yom Kippur, als kein Fernseh lief, kein Radio lief in Israel. Man konnte die Reserve gar nicht mobilisieren. Aber schließlich, auch in diesem Krieg, war Israel dann auf dem Vormarsch fast bis nach Damaskus. Und wieder haben sie verloren. Wie kann man sich das erklären? Dieser Grundsatz bleibt. Wer Israel flucht, kommt selber unter den Fluch. Und das muss man bedenken, in unserer Gesellschaft wird eine solche Pro-Palästina-Haltung verbreitet und ein Judenhass. Ja, aber je länger sich Palästinenser gegen das jüdische Volk stellen und ihre Vernichtung fordern, das wird immer zu ihrem Elend ausschlagen. Und man sieht auch das Gegenteil. Wenn ich von Flughafen Ben-Gurion hinauffahre nach Jerusalem, immer wieder schaue ich dann so gerne da nach rechts rüber. Abu Ghosh. Das ist eine arabische, jetzt sehr stattliche Ortschaft. Viele Leute heißen Ghosh in diesem Ort, denn die stammen alle von diesem Abu Ghosh. Das war in früheren Zeiten ein Gangster. Ja, also dieses Gangsterdorf ist sehr, und jetzt eben eine Stadt, ist sehr interessant, denn die haben sich damals 1948 entschieden, wir gehen nicht gegen die Juden vor. Und jetzt blüht das. Araber, die so in wirklicher friedlicher Koexistenz leben mit den Juden. Es funktioniert. Und wer Israel segnet, wird selber gesegnet. Ja, wirklich angenehme Ortschaft und so. Und man kann da auf Besuch gehen, da muss man nicht Angst haben, ist irgendwie gefährlich oder so. Abu Ghosh ist wirklich etwas ganz anderes. Wer Israel segnet, kommt automatisch auch unter den Segen. Und das gilt eben auch für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. England hatte sich ganz stark eingesetzt für das jüdische Volk im Ersten Weltkrieg. Mit der Balfour-Erklärung haben sie wirklich eingesetzt, wir werden alles tun, was uns möglich ist, damit eine nationale jüdische Heimstätte in Palästina gegründet werden könnte. Und England war wirklich eine Weltmacht damals noch. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat England sich so verräterisch gegen das jüdische Volk gestellt. Wirklich ganz schlimm, was die gemacht haben. Und man muss auch denken, auch als der Zweite Weltkrieg vorbei war, die wollten die Juden immer noch nicht ins Land lassen. Und man hat die Einwanderer abgefangen in Auffangslagern wie zum Beispiel Atlit. Es lohnt sich mal auf Besuch zu gehen nach Atlit. Das ist so ein ja, das sieht aus wie ein Konzentrationslager. Da kamen Leute aus den Konzentrationslagern mit Schiffen über das Mittelmeer ins Land, wurden abgefangen und in das Camp getan. Wieder mit Stacheldraht. Also wirklich Eindruck, wenn man da steht und das sieht ja aus wie in Europa. Stacheldraht. Und dann gibt es da so ein zentrales Gebäude, wenn man da reinkommt, da gibt es so Duschen. Da mussten die Juden zuerst duschen, ja, um sicher zu sein, dass die nicht Flöhe und alles Mögliche mit reinbringen. Und dann gibt es da ganz komische Maschinen. Also die sehen aus wie Verbrennungsmaschinen. Also keine Verbrennungsmaschinen, das waren Waschmaschinen. Und zwar hat man, die Juden mussten sich ausziehen und all diese Kleider wurden in diese komischen Waschmaschinen hineingetan, um sie zu desinfizieren. Und die Leute wurden mit DDT abgespritzt und dann waren sie da im Gefangenenlager. Unglaublich, was England gemacht hat und was ist mit England geschehen. Diese Weltmacht ging so runter wie eine Schweizer Seilbahn. Bis auf den Talgrund. Also wirklich eindrücklich eine solche Weltmacht. Und sobald sie begannen, sich gegen die Juden zu stellen, ging es so abwärts mit England. Und so könnten wir die Beispiele vervielfältigen. Und hier sehen wir eben in diesem zweiten Nachtgesicht, für jede Nation, für jedes Weltreich, das sich gegen das jüdische Volk stellt, gibt es wieder eine Macht, die sie zertrümmern wird. Und darum lesen wir eben am Schluss von Vers 4, und diese, das heißt die Schmiede aus Vers 3, sind gekommen, um sie zu erschrecken, um die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die das Horn gegen Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Wir kommen zum dritten Nachtgesicht. Ich habe es überschrieben mit Jerusalem beschützt. Und da muss ein Engel zunächst mal Jerusalem ausmessen. Und ich erhob meine Augen. Also es ist immer noch der gleiche Traum, aber eine dritte Traumphase, ja? Und ich sah und siehe ein Mann und in seiner Hand war eine Messschnur. Und ich sprach, wohin gehst du? Merken wir, er hört nicht auf zu fragen. Und er sprach zu mir, Jerusalem zu vermessen und zu sehen, wie viel ihre Breite und ihre Länge ist. Ich habe auf dem Skript hier hingeschrieben, bei Vers 5, ein Engel muss Jerusalem ausmessen, vergleiche Hesekiel 40,3, Offenbarung 11, Vers 1. In Hesekiel 40 wird uns der zukünftige Hesekiel-Tempel beschrieben. Und Hesekiel muss diesen Tempel in der Vision besuchen. Er hat einen Engel zur Seite, einen Fremdenführer, der ihn durch den Tempel und durch die verschiedenen Gebäude hindurchführt. Und der hat ein Messrohr. Und er muss alles ausmessen und muss die Maße dem Propheten mitteilen. Was bedeutet dieses Ausmessen? Das bedeutet, dass Gott diesen Tempel anerkennt als sein Haus. Und dass es so verwirklicht werden soll. In Offenbarung 11, Vers 1 sehen wir den dritten Tempel, der noch gebaut werden wird, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit zurückkehrt. Und da muss dieser Tempel auch vermessen werden mit einem goldenen Rohr. Und das bedeutet auch wieder, Gott anerkennt diesen kommenden Tempel. Ich weiß, es gibt viele, die anerkennen ihn überhaupt nicht. Schon jetzt sagen die, ein dritter Tempel wird gar nicht gebaut werden. Ach, die gleiche Art von Menschen. Wir haben schon früher gesagt, nein, Israel ist vorbei, das ist nicht zu erwarten, was manche Leute aus der Bibel herauslesen wollten. Die Juden werden wieder heimkehren ins Land. Sie werden den Staat wieder gründen. Aber es ist halt doch so gekommen. Und es gibt heute noch Leute, die sagen, nein, ein dritter Tempel wird nicht gebaut werden. Und der Tag wird kommen, da wird man staunen und er wird trotzdem gebaut werden. Er wird kommen und Gott wird ihn anerkennen, denn in 2. Thessalonicher 2 heißt es, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes hineinsetzen wird. Er heißt der Tempel Gottes, eben weil er anerkannt ist. Nun, der langen Rede kurzer Sinn. Ausmessen bedeutet, drückt aus Gottes Anerkennung für ein Gebäude und hier für eine Stadt. Jerusalem zu vermessen, um zu sehen, wie viel ihre Breite und ihre Länge ist. Das will also schon mal andeuten, Gott hat einen Plan mit Jerusalem und er anerkennt diese Stadt. Die ganze Welt ruft, nein, Jerusalem ist nicht die Hauptstadt der Juden. Sie wollen das nicht anerkennen. Gott sagt, ich anerkenne diese Stadt, und zwar als meine Stadt, die Hauptstadt Israels. Und übrigens, West- und Ost-Jerusalem anerkennt Gott. Schlagen wir mal auf, Psalm 120 bis 134, da haben wir die 15 Stufenlieder. Und da heißt es doch tatsächlich in Psalm 122, ein Stufenlied von David, ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Das Haus des Herrn, das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Also wohlverstanden, wir sind hier bereits in Ost-Jerusalem angelangt. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich vereinigte Stadt. Wow, das steht wirklich im Hebräischen da. Vereinigt. Andere haben übersetzt in sich geschlossene, aber es heißt wirklich in sich zusammengefügt. Wieso wird diese Stadt als zusammengefügt? Eine Stadt ist doch sowieso zusammengefügt. Ja, also bei Berlin hat man das gesehen. Als Ost- und West-Berlin wieder vereinigt wurde, da war die Stadt in sich zusammengefügt. Und Jerusalem, eine Stadt, die durch eine Mauer der Jordanier getrennt war, als Folge dieses Krieges 48, 49, die wurde wieder vereinigt. Und da lesen wir Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich vereinigte Stadt. Also, Gott anerkennt diese Stadt. Jetzt Vers 7. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging aus. Und ein anderer Engel ging aus ihm entgegen. Merken wir, in der Vision sieht er mehrere Personen. Und jetzt auch mehrere Engel. Vers 8, und er sprach zu ihm, lauf, rede zu diesem Jüngling, indem du sagst, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, vor Menge an Mensch und Vieh in ihrer Mitte. Übrigens, hier erfährt man nebenbei, dass Sacharja ein junger Prophet war. Ja, einen 60-Jährigen wird man nicht mehr nennen, ein Jüngling, ja? Ich rechne auch nicht damit. Aber Sacharja war ein junger Mann. Und das zeigt, wie Gott junge Männer brauchen kann als sein Sprachrohr. Und dann diese Verheißung. Jerusalem wird eine offene Stadt sein, die nicht durch eine Mauer umgeben ist. Vor Menge an Mensch und Vieh in ihrer Mitte. Und dann weiter. Und ich werde ihr sein, Spruch des Herrn, eine feurige Mauer ringsum. Und zur Herrlichkeit werde ich sein in ihrer Mitte. Also Jerusalem, eine offene Stadt ohne Ringmauer. Nicht wahr? Die Altstadt von Jerusalem hat eine Ringmauer, aber Groß-Jerusalem, wozu man all die Ortschaften zählt, die man eben nach und nach gebaut hat, um ein Groß-Jerusalem zu bilden, zum Beispiel mit Maalei Adumim, das ist so eine Siedlung auf den Bergkuppen, ja, da hat man extra gebaut, um diesen Gürtel immer mehr zu vergrößern, ein Groß-Jerusalem, das ist der Plan Israels. Mal klar gesagt, das Westjordanland benutzen wir, um so mit den Palästinensern zu verhandeln. Aber wir werden nie mehr alles zurückgeben, denn das wäre strategisch Selbstmord. Israel wäre ohne das Westjordanland ein ganz schmaler Streifen entlang des Mittelmeeres. Das kann man gar nicht verteidigen gegen Nationen, die den Wunsch haben, Israel zu vernichten. Man braucht, um strategische Tiefe zu haben, das Westjordanland. Aber man hat gesagt, wir werden einen Teil zurückgeben. Im Gegenzug wollen wir Frieden mit den Palästinensern. Aber wir werden nie alles zurückgeben. Und gerade Jerusalem müssen wir speziell strategisch schützen mit Siedlungen, die ein Groß-Jerusalem geben. Und hier sind wir aber zeitlich schon weiter. Gott sagt, ich werde zur Herrlichkeit sein in ihrer Mitte. Da sind wir bereits in der Zeit nach der Wiederkunft Christi. Gott hat versprochen, in dieser Stadt zu wohnen, im tausendjährigen Friedensreich. Und er verspricht, ich werde die Mauer sein. Eine Firewall. Übrigens, das war ja ein Israeli, der das mit der Firewall erfunden hat. Und wirklich aufgrund dieser Stelle kam dieser Name, Sacharja 2, Vers 9. Chomat Esh, Mauer des Feuers. Das hat man eben auf Englisch als Firewall angegeben. Wenn Computer geschützt werden, also jedes Mal, wenn man die Firewall einschaltet, kann man daran denken, Gott hat versprochen, eine feurige Mauer um Jerusalem herum zu sein. Und das ist natürlich wunderbar, denn das irdische Volk Israel ist ja, kann man sagen, ein Abbild der Gemeinde, die das himmlische Volk Gottes ist. Und so wie Gott eben versprochen hat, eine Sicherheitsmauer zu sein um Jerusalem herum, so ist er bereits diese feurige Mauer um jeden Erlösten, um jedes Kind Gottes heute. Ein Vers dazu aus 1. Johannes 5, wirklich ermutigend. Und gerade für Kinder Gottes, die besondere Anfechtungen haben. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das ist ein Durativ, nicht fortdauernd sündigt, also nicht in der Sünde lebt. Sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Das ist einfach ein Faktum. Satan hat kein Recht, die Kinder Gottes anzutasten. Ja, und was war mit Hiob? Gut, Gott hat gesagt, ja, du darfst seinen Besitz antasten, aber ihn selber nicht. Später hat Gott erlaubt, ja, du darfst seine Gesundheit antasten, aber nicht sein Leben. Gott sagt genau, bis wo. Und Satan sagt in seiner Reaktion auf Gottes Reden in Hiob 1, können wir das kurz aufschlagen. Gott sagt in Hiob 1, Vers 8, und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Land. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Nun, mir geht es um diesen Ausdruck. Ihn und sein Haus, alles, was er hat, ringsum eingezäunt. Nun muss man wissen, im Altertum, im Nahen Osten, da hat man eben auch Zäune gemacht. Aber da gab es noch keinen Stacheldraht. Aber etwas sehr Ähnliches. Man hat Zäune gemacht, ganz bewusst mit Dornen. Also wer diesen Schutzzaun überschreiten wollte, der hat sich daran verletzt. Und genau ein solcher Zaun ist hier gemeint. Also wenn Satan einen Gläubigen antasten möchte, er verletzt sich selber daran. So ist der Gläubige geschützt. Das ist ein anderes Bild, dieser Stachelzaun, die feurige Mauer und dann eben die Zusage, 1. Johannes 5, der Böse tastet ihn nicht an. Ich habe das so erlebt in Afrika, als ich in Togo war, hat mir ein Afrikaner dort erklärt, der als Missionar arbeitet, die Schamanen hier, die können zwar eben schlimme Sachen machen, zum Beispiel eine Riesenschlange auf eine Person schicken und wenn die beißt, also die Boa, die ist keine giftige Schlange, aber wenn die beißt, geschickt vom Schamanen, dann stirbt die Person. Und er sagt, die können sogar eine Wespe schicken und wenn die sticht, die Person stirbt. Aber sie wissen, bei den Gläubigen, bei den Kindern Gottes funktioniert das Ganze nicht. Also ist sogar unter den Heiden in Togo bekannt, es funktioniert nicht. Es funktioniert nur bei den Ungläubigen. Das ist eine Illustration von, wenn eine feurige Mauer um ihn sein. Hast alles eingezäunt. Und eben das Schöne, sogar der Besitz ist auch unter Gottes Schutz. Und gut, Gott kann in gewissen Fällen zulassen, dass der Besitz angetastet wird, aber eben alles ganz genau nach einem Plan Gottes. Das ist also ermutigend, diese Firewall. Vers 10. Ach, ach, ja, flieht aus dem Land des Nordens, Spruch des Herrn, denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, Spruch des Herrn. Oh, das jüdische Volk unter alle vier Himmelsrichtungen zerstreut. Das war damals nicht der Fall. Die Juden wurden zerstreut, nach Babylon deportiert und dann kamen sie da wieder zurück. Aber hier wird gesprochen, Nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet. Nun, das sollte erst noch kommen in der jüdischen Geschichte. Und zwar im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstört hatten, wurde das jüdische Volk weltweit zerstreut. So wie das vorausgesagt war in 5. Mose 28, Vers 64. Nicht wahr? Die babylonische Gefangenschaft, die ist auch in 5. Mose 28 vorausgesagt, in Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter. Zu einer anderen Nation weggeführt, nach Babylon. So hat sich das Wort von Mose 1000 Jahre danach ungefähr erfüllt. Aber in Vers 64 sagt Mose, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich erst erfüllt ab dem Jahr 70, dass Juden wirklich unter alle fünf Kontinente zerstreut wurden. Nun, hier heißt es, ach, ach, ja, flieht aus dem Land des Nordens, Spruch des Herrn. Wieso wird das Land des Nordens hier so hervorgehoben? Ja, irgendwie sollte dieses Land eine besondere Bedeutung bekommen. Und hier werden sie aufgerufen, dieses Land zu verlassen, zu fliehen. Und wie hat sich das erfüllt? Nun, 2000 Jahre fast war das jüdische Volk zerstreut in aller Welt. Aber es gab eine besondere Konzentration von Juden in Osteuropa und in Russland. Und 1882, als Zar Alexander ermordet worden war, da brach eine schreckliche Judenverfolgung in Russland aus. Und das hat dazu geführt, dass Tausende von russischen Juden sagten, jetzt gehen wir, jetzt ist genug, definitiv genug. Und die packten ihre Koffer und reisten aus von dem Land des Nordens und gingen ins Land der Väter nach Palästina. Das war die erste große Einwanderungswelle. Und dann ging es weiter. 83, 84, 85 und so weiter, bis 1903. Und dann gab es wieder Verfolgung und dann kam die zweite Welle, auch hauptsächlich aus Russland. Und das ging bis 1914, dann kam der Erste Weltkrieg. Das gab einen Unterbruch, aber nach dem Krieg ging das wieder weiter. Und wir wissen dann auch, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eben in 1989, da kam schließlich 1 Million Juden aus der Sowjetunion, beziehungsweise dann GUS, aus Russland und GUS ins Land Israel. Aber eben, das begann mit Flucht aus dem Land des Nordens. So begann überhaupt dieser Prozess der Einwanderungswellen. Ach, ach, ja, flieht aus dem Land des Nordens, Spruch des Herrn. Das ist der Beginn dieser Einwanderungswellen, Flucht aus Russland. Vers 11, ach Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Oh, das ist aber nicht Russland, die Tochter Babel. Ja, aber die babylonische Gefangenschaft ist doch schon längst vorbei, nicht wahr? Es war so, im Jahr 70 nach Christus, als die Römer eben Jerusalem zusammenschlugen, da gab es eine ganz gewaltige Fluchtwelle von Juden nach Babylonien. Warum Babylonien? Übrigens, ein weiteres Mal, 132 nach Christus gab es diesen zweiten Aufstand gegen die Römer, der dann von Kaiser Hadrian so brutal niedergeschlagen wurde. Auch da nochmals etwa 1 Million Tote, wie schon im Jahr 70, 1 Million Tote. 135, Summe nochmals 1 Million Tote, aber riesige Mengen von Juden flohen nach Babylonien, in den heutigen Irak. Warum? Man wollte so schnell wie möglich römisches Territorium verlassen. Aber das Römische Reich war ja überall. In Europa, in Nordafrika, und dann eben auch ein bisschen im Nahen Osten. Die wollten über das hinaus und da waren sie außerhalb in dem Gebiet des heutigen Irak. Und darum gab es durch diese zwei Fluchtwellen etwa 1 Million Juden in Babylonien. Und darum in der weiteren Geschichte, die großen Rabbiner des Weltjudentums, die waren in Babylon. Und darum heißt der Talmud, der in dieser Zeit verfasst wurde, in diesen frühen Jahrhunderten, heißt der babylonische Talmud. Weil die großen Rabbis in Babylonien waren. Ja? Und so gab es also eine ganz besondere jüdische Gemeinschaft von Anfang an in Babylonien. Und das setzte sich weiter bis ins Mittelalter. Aber das ging sogar darüber hinaus. Im 20. Jahrhundert waren noch 150.000 Juden in Babylonien. Aber dann in der Nazizeit gab es ein ganz schlimmes Massaker im Irak. Ich habe das hier aufgeführt bei Vers 11 im Skript. Das war dieses Massaker 1941 in Bagdad. Und zwar muss man wissen, der deutsche Botschafter in Irak war in Irak sehr populär in der Nazizeit. Und darum hat der Irak sich sehr stark auf die Seite der Nazis gestellt und die haben 1941 eine Massenabschlachtung gemacht in Bagdad. Und das hat die jüdische Gemeinschaft der babylonischen Juden so erschüttert, dass man sich gesagt hat, jetzt gründen wir eine Geheimorganisation, die hilft allen Juden aus dem Irak zu fliehen. Und in weiteren Jahren, Massen von Juden flohen aus dem Irak. Der Irak versuchte, die Grenzen zu schließen. Aber das ging weiter. Und zwar mit ganz primitiven Flugzeugen. Ich habe vor jüngerer Zeit gerade so ein Flugzeug dieses Typs noch gesehen. Also wirklich ein bisschen abenteuerlich sehen die aus. Die sind also so auf Feldern gelandet, wieder Leute eingepackt und dann rüber nach damals noch Palästina. Ja? Eine riesige Fluchtwelle und das ging bis 1950. Und dann hat der Irak gesagt, so, alle Juden dürfen gehen, die wollen. Aber sie müssen die Staatsbürgerschaft aufgeben. Man hat gedacht, 7.000 bis 10.000 werden gehen. Ach wo, 104.000 haben sich angemeldet. Wir gehen. Aber nur bis 1952. Also ungefähr zwei Jahre Fenster. Und die versuchten zu gehen. Aber man hat es nicht geschafft, alle rauszubringen. Aber irgendwie, es ging dann nach 52 doch noch weiter. Und dann waren alle draußen, die gehen wollten. Aber dann ab 1952, es gab wieder Verfolgungen. Da sind wieder Juden geflohen aus Babylon, sodass am Vorabend des Golfkrieges praktisch keine Juden mehr da waren. Es gab noch über 100 Juden. Aber die ganze Gemeinschaft war gegangen. Und zwar eben ein wichtiger Teil war geflohen. So, und jetzt muss man das lesen. Ach Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Ja, die haben sich so gerettet und auch vor der Katastrophe der Golfkriege gerettet. Und dann Vers 12, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit hat er mich gesandt zu den Nationen, die euch ausgeplündert haben, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Was heißt das nach der Herrlichkeit? Nun, dieser Ausdruck, ich habe das auf dem Skript vermerkt, kommt auch vor in Psalm 73, Vers 24. Und die Herrlichkeit meint hier die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Und hier hören wir den Messias sprechen, der eben sagt, nach der Herrlichkeit, nach meiner Wiederkunft in Herrlichkeit, bin ich geschickt zu den Nationen, die Israel ausgeplündert haben, um unter den Nationen eine Abrechnung zu machen. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und hier haben wir es nochmals, das Prinzip, wer Israel flucht, wird von Gott verflucht werden. Israel antasten ist wie, wenn man den Augapfel Gottes antastet. Und das ist ja das, was man schützt, wie es nur geht, ja, so sprichwörtlich. Israel ist Gottes Augapfel. Und da muss man sich vorstellen, zum Beispiel in diesen Kriegen 1967, 1973, wo ja auch Ägypten gegen Israel gekämpft hat. Es gibt ja viele Gläubige in Ägypten und den ägyptischen Christen. Und die wurden auch zur Armee eingezogen. Und das war für die ein ganz schlimmer Gewissenskonflikt. Die waren sich ganz klar, ganz im Klaren, wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Also das war so ganz ähnlich wie viele Soldaten in Deutschland, die eingezogen wurden im Zweiten Weltkrieg, die überzeugte Christen waren und die sich im Klaren waren, das ist ein Unrecht, wenn ich Menschen töte im Krieg. Ich habe noch einen solchen Mann gekannt, der kam aus Stalingrad mit weißen Haaren zurück, obwohl er noch ein junger Mann war. Und der wurde mit 17 eingezogen, und zwar in der Kanonentruppe. Aber der war jeden Tag auf den Knien und hat gebetet, Herr, bewahre mich, dass ich keinen Menschen töte. Und er konnte nachher sagen, ich habe nie einen Menschen getötet, im ganzen Krieg. Und er hat alles mitgemacht, auch den Sturm auf Stalingrad. Und dann diese Jahre der Gefangenschaft, die kamen ja viel, viel später, Jahre später zurück. Und darum hat er dann an seinen Evangelisationen auch gesagt, ich habe 14 Semester Theologie studiert. Direkt bei Gott in Stalingrad. Das war seine theologische Ausbildung. Das war Hans Winterhoff. Ja, und also eben diese ägyptischen Christen, die waren genau so in diesem Clinch. Für sie war klar, das ist ein No-Go. Aber die waren eingezogen. Und die mussten Gottes Hilfe und Bewahrung da erleben. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Vers 13. Denn siehe, ich schwinge meine Hand über sie und sie werden zum Raub werden ihren Knechten und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Also der Herr Jesus sagt hier, dass er wiederkommt und dann geht er und wird abrechnen mit den Nationen. In mehreren Phasen wird er in Hamagedon Feinde vernichten, aber das ist im Norden Israels. Sacharja 14 beschreibt, wie er die Feinde vernichten wird bei Jerusalem, wenn er auf dem Ölberg kommt. Aber es ist nochmal etwas anderes, was in Jesaja 63 beschrieben wird, wie der Herr Jesus feindliche Nationen in Edom, heutiges Südjordanien, vernichten wird. Also die feindlichen Nationen werden durch ihn gerichtet werden. Und auch durch andere Nationen, bestraft werden, sie werden zum Raub werden ihren Knechten. Aber interessant, dann heißt es, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Wer spricht hier eigentlich? Vers 12 ist ganz klar, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Wer spricht? Adonai Zwaot. Nach der Herrlichkeit hat er mich gesandt. Wie? Der Herr der Heerscharen wird gesandt. Ja. Und am Schluss sagt er, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Der Herr der Heerscharen sendet den Herrn der Heerscharen. Jahwe sendet Jahwe. Da haben wir es. Es muss mehr als eine Person in Gott sein. 14. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme. Und ich werde wohnen in deiner Mitte, Spruch des Herrn. Also hier heißt Gott, dass er in Zion, das ist der Tempelberg in Ostjerusalem, da wird er wohnen im tausendjährigen Reich. Vers 15, und viele Nationen werden sich dem Herrn anschließen an jenem Tag. Das heißt, zu jener Epoche. Und werden mir zum Volk sein. Und ich werde wohnen in deiner Mitte. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Wie bitte? Jetzt haben wir es nochmals. Wer spricht hier? Jubel, freu dich, ich komme, ich werde in deiner Mitte wohnen. Spruch des Herrn. Aber dann heißt es, und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Wieder, der Herr der Heerscharen spricht und alle werden sehen, dass der Herr der Heerscharen den Herrn der Heerscharen gesandt hat. Da können wir die Lehre der Dreieinheit Gottes ganz klar schon alttestamentlich begründen. Jetzt hier in Bezug auf den Vater und den Sohn. Es gibt andere Stellen in Bezug auf den Heiligen Geist. Und da werden viele aus den Völkern sich dem Herrn anschließen. Das ist diese unzählbare Schar aus Offenbarung 7, Vers 9. Aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und aus allen Sprachen werden Menschen sich bekehren und durch die große Drangsal hindurchgehen und sie werden sich dem Herrn anschließen. Und dann Vers 16, und der Herr wird Juda besitzen als sein Erbteil in dem heiligen Land. Und er wird noch erwählen Jerusalem. Gott steht ganz klar zu der Stadt Jerusalem. Und er wird der eigentliche Besitzer sein des jüdischen Landes. Juda besitzen als sein Erbteil. Und hier wird gesagt, in dem heiligen Land. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo man diesen Ausdruck findet. Das heilige Land. Aber es ist ein biblischer Ausdruck. Und dann Vers 17, pst, alles Fleisch vor dem Herrn, denn er macht sich auf aus dem Wohnort seiner Heiligkeit. Jetzt reden die Menschen viel und laut und auch gegen Gott, aber der Moment wird kommen. Ich habe das so extra so übersetzt, nicht einfach Stille, sondern pst, denn im Hebräischen ist das so ein lautmalerischer Ausdruck, pst, alles Fleisch vor dem Herrn. Die ganze Welt soll schweigen und nichts mehr sagen. Auch die UNO soll schweigen. Das letzte Wort wird der Jesus sprechen. Der Herr, denn er macht sich auf aus dem Wohnort seiner Heiligkeit. Damit ist gemeint der himmlische Tempel. Offenbarung 11, Vers 19 spricht über den himmlischen Tempel. Von dort aus wird er ausgehen, von diesem heiligen Ort, und wird das letzte Wort sagen, und er wird sagen, was gerecht und was ungerecht ist, was heilig ist und was unrein ist. Nicht das, was die Menschen eben sich selber ausgedacht haben, er wird das letzte Wort sprechen. Und da schließt sich der Kreis auch mit dem Buch Hiob, wenn der Geprüfte sagt in Hiob 19, Vers 25, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wird das letzte Wort sprechen. Nicht die Nationen und ihre Regierungen, auch nicht die Zusammenschlüsse der Nationen, sondern er, der Sohn Gottes. Und zu ihm gehören wir heute, die wir die Seite gewechselt haben und uns zu ihm bekennen. Und wir dürfen wissen, er ist schon heute diese Firewall um uns herum. Ja, wir wollen an dieser Stelle schließen.